Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 230. Sitzung und sie heißt Blickwinkel. Ja, wir sind inzwischen über 4,5 Jahre dabei, uns diese ganzen Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, die wir in den seit Beginn der Maßnahmenkrise erlebt haben. Und es ist wirklich also faszinierend. Man denkt ja manchmal, es ist alles so durch und da kommt nichts mehr. Und dann war ich jetzt also doch beeindruckt zu sehen, dass dieser Fauci-Kumpel Peter Ortez sich jetzt dazu verstiegen hat, uns mitzuteilen, dass es am 21.01.2025 wohl wieder eine neue Pandemie gibt. Ja, faszinierend. Ich weiß nicht, ob da einer mit quasi Pre-Knowledge unterwegs ist und eben vielleicht das auch als kleinen Tipp meint, dass man sich bei entsprechenden Firmen investieren soll. Also wie auch immer, jedenfalls, ich denke, wir sollten wachsam bleiben und gucken, was man uns da als nächsten Bären aufzubinden versucht. Also ich gehe nicht davon aus, dass da real etwas kommt, sondern dass es eben allenfalls die nächste Panikwelle ist. Ja, und in den letzten 4,5 Jahren, wir haben ja wirklich sehr früh sehr viele Punkte schon herausgearbeitet oder die bei uns auf, also die Experten, die mit uns im Gespräch waren, haben sehr viele Punkte herausgearbeitet, die eben sich jetzt absolut bewahrheiten, ja, wo wir jetzt im Nachhinein sehen, genau so ist es. Die Gefährlichkeit des Virus war nicht so, wie man uns hat, also weiß zu machen versucht hat. Und eben die Maßnahmen waren doch alle viel kritischer, als es zuerst den Anschein machte. Oder jedenfalls bei uns machte es ja nicht den Anschein, aber als der allgemeinen Bevölkerung verkauft wurde. Ja, und eine der Expertinnen, die schon sehr früh auch mit uns engagiert war, ist Renate Holzeisen. Ich freue mich sehr, Sie heute wieder dabei zu haben. Renate, du bist Rechtsanwältin, Volkswirtin und du bist inzwischen auch im Südtiroler Landtag engagiert. Ich bin sehr gespannt, was du uns berichten kannst gleich, weil wir wollen ja so ein bisschen auch die Fäden wieder zusammenbringen, also die ganzen losen Enden wieder miteinander verbinden. Wir haben ja viele Dinge, die sich in Italien da bei euch abgespielt haben, auch eng begleitet. Und wir wollen mal wieder hören, was sich so tut an der Front. Du bist stark aktiv gewesen, auch im Europarecht. Du hast da viele Klagen auch angezettelt und vertrittst auch Geschädigte. Und viel tut sich. Ich bin sehr gespannt über deinen Bericht, auf deinen Bericht.
Ja, Viviane, also es freut mich, wieder einmal bei dir auf Sendung zu sein. Gerne berichte ich über das, was in Italien passiert. Also wir haben derzeit einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der seit nunmehr 2 Monaten sich mit den Corona-Maßnahmen beschäftigt. Und das läuft chronologisch ab. Also zunächst ging es um die Lockdowns, um Testungen und irgendwann wird man natürlich auch zum Thema der sogenannten Covid. Also wir sind froh, dass es diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, weil dadurch sich die Möglichkeit ergibt, im Rahmen des Parlamentes offiziell und dann auch entsprechend dokumentarisch belegt in der höchsten Institution unserer Republik, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Vieles war natürlich schon vorher bekannt, aber es ist halt ein großer Unterschied, ob die befragten Experten dann auch effektiv das im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses machen. Es gibt natürlich dann immer wieder Querschüsse derjenigen, die absolut nicht wollen, dass die Ergebnisse dieses dass es zu eindeutigen Ergebnissen dieses parlamentarischen Untersuchungsausschusses kommt. Also die sogenannten Partito Democratico und ehemaligen Regierungspräsidenten Conte, der erste Vordraghi in dieser Pandemiezeit war, und dann weitere Parteien, auch die Regierungspartei Forza Italia von Silvio, also des ehemaligen Gründers Silvio Berlusconi, ist eine absolute Impfpartei, ja, also die ist auch verantwortlich für die Einführung der unsäglichen Kinderimpfpflicht mit 15 Pflichtimpfungen in Italien. Und auch die schießt innerhalb der Regierung quer. Aber wir haben jetzt doch die Regierung, also die Regierungspartei Fratelli d'Italia, also die Partei von Regierungschefin Giorgia Meloni, und auch die Lega, die ja, also doch zeigen, dass sie sich jetzt darum bemühen, zu mindern politischen Gegnern Schaden. Ich bin immer noch ein wenig skeptisch, weil natürlich auch sehr viele Gouverneure, insbesondere der Lega, auf regionaler Ebene also unsägliche Maßnahmen durchgezogen haben und eben die auch die Lega an der Regierung war, als diese Maßnahmen durchgesetzt wurden. Deshalb werden die natürlich mit einer gewissen, ich würde sagen, mit einer angezogenen Handbremse in diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorgehen. Aber nichtsdestotrotz haben sie jetzt auch Berater ernannt, wissenschaftliche Berater, die während der gesamten Pandemiezeit doch gezeigt haben, dass sie es ernst meinen mit der Aufarbeitung, mit der Aufklärung dieser unsäglichen Zeit. Also das läuft in Italien und das ist natürlich ein großer Fortschritt im Vergleich zu Deutschland, zu Österreich, aber auch zur Schweiz, wo es einen solchen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht gibt. Obwohl also laufend in diesem Untersuchungsausschuss, dessen Sitzungen natürlich auch live übertragen werden, aber leider nur von bestimmten Medien, die vorher schon kritisch berichtet haben, dann auch entsprechend berichtet werden und kommentiert werden. Für den Rest wird es wie vorher totgeschwiegen. Und vor allem, was wir beobachten, kommen nach wie vor diese unsäglichen Virologen, Immunologen und selbsternannten Experten nach wie vor im Staatsfernsehen auch zu Wort. Man muss sich vorstellen, die bekommen pro Auftritt auch bezahlt. Und das in einer Situation, wo wir eine neue Regierung haben, wo wir diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben. Also haben wir eine Situation, wo die das Gros der Systemmedien, auch die großen Tageszeitungen wie Corriere della Sera, La Repubblica und so weiter, La Stampa, nach wie vor Falschinformation betreiben. Und das haben wir auch erst jetzt kürzlich im Zusammenhang mit eben dem Beschluss der Regierung, die 100 € Geldstrafe, die den italienischen Bürgern, den über 50-Jährigen, die sich eben nicht spiken haben lassen, auferlegt worden war. Da hat eben jetzt die italienische Regierung beschlossen, diese Strafen, die zunächst einfach immer nur in ihrer Eintreibung aufgeschoben worden waren, jetzt endlich zu annullieren, von Seiten der Systemmedien auf und natürlich der Opposition. Aber was einfach wirklich erschütternd ist zu sehen, dass nach wie vor auch im öffentlichen Senderei, in den großen Tageszeitungen überhaupt nicht die Information kommt, dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe einfach und simpel nicht die Wirkung hatten, die der Bevölkerung vorgegaukelt wurde. Und in diesem Zusammenhang habe ich bin ja Abgeordnete zum Südtiroler Landtag und jetzt seit einem Jahr, und meine politische Tätigkeit konzentriert sich ausschließlich Fakten institutionell auf lokaler Ebene ans Tageslicht zu bringen. Und nachdem am 14. November der Leiter des Nationalen Instituts für globale Gesundheit der italienischen obersten Gesundheitsbehörde, ist das Istituto Superiore di Sanità, vergleichbar mit dem Robert-Koch-Institut, eine Studie veröffentlicht hat im Wissenschaftsmagazin Vaccines, in der er eben darlegt, dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis erstens einmal überhaupt keine Wirkung haben hinsichtlich der propagierten Wirkung, und zweitens, dass sie höchst gefährlich sind, weil sie Trigger für Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen sind. Und da habe ich ihn kurzerhand in eine Pressekonferenz eingeladen, die ich im Südtiroler Landtag, das heißt im institutionellen Sitz, am 4. Dezember abgehalten habe. Und er hat die Einladung angenommen, und er hat dann in direkter Zuschaltung aus Rom, aus dem Sitz der obersten italienischen Gesundheitsbehörde, dann auch noch mündlich im Detail erläutert, dass es auf der Basis von Studien international renommierter Wissenschaftler, die erschienen sind bereits im März 2021, allen Experten, er hat es wörtlich so gesagt, also den Experten auf diesem Gebiet, bekannt war, klar war, dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe, weil es ja, wie es uns auch Wolfgang wiederholt erklärt hat, Sucharit Bhakti und so weiter, in den Oberarm injiziert werden, in keinster Weise neutralisierende Antikörper in den Schleimhäuten der Atem, der oberen und unteren Atemwege erzeugen und deshalb absolut wirkungslos sind. Nicht nur zur Verhinderung der Virusübertragung, sondern auch zur Verhinderung der Krankheit. Und das war natürlich eine Bombe, dass das ein Leiter der obersten Gesundheitsbehörde in einer in Südtiroler Landtag von mir veranstalteten Pressekonferenz so eindeutig sagt. Aber er hat nicht nur das gesagt. Er hat auch darauf hingewiesen, dass man das ja eigentlich schon vorher wissen hätte müssen, denn auch die Grippeimpfung hat dasselbe Problem. Auch die wird injiziert in den Muskel und erzeugt ganz einfach nicht in der Eintrittspforte des respiratorischen Virus die neutralisierenden Antikörper. Also es war sehr wichtig und erfreulich, dass dieser Leiter, und nochmals, es ist der Leiter des Instituts für globale Gesundheit der italienischen obersten Gesundheitsbehörde, sehr, sehr klar anhand der Studien, er hat auch dann die entsprechenden Studien gezeigt, eben dargelegt hat, dass man bereits vor Einführung der Covid-19-Impfpflicht in Italien zunächst für das Gesundheitspersonal mit 1. April 2021 und dann peu à peu für viele andere Berufsgruppen wie eben Lehrer, Polizeikräfte, Militär, Feuerwehr und so weiter und so fort und dann letztendlich sogar für alle über 50-Jährigen und durch die 2G-Regelung, durch eine sehr strenge 2G-Regelung für die gesamte Bevölkerung mit Ausnahme von Kindern unter 12 Jahren, dass das jeglichem wissenschaftlicher Begründung, Fundaments eben entbehrt hat. Und neben der sehr eindrücklichen und klaren Stellungnahme zur absolut fehlenden, zur Dysfunktionalität dieser Covid-19-Impfstoffe, was eben die Entwicklung dieser neutralisierenden Antikörper anbelangt hat, ist er dann übergegangen, die ausgegangen werden muss, dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis Trigger sind für die Entwicklung von Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Und er hat eben ausgeführt, dass diese mRNA-Impfstoffe eben, weil sie diese mRNA in den also Nanolipiden verpackt haben und durch diese Nanolipide überall in den ganzen Körper gelangen können. Auch das, da war er ganz klar, also dass es überhaupt keine Frage ist, dass die mRNA und eben auch eben über die Lipide, Nanolipide in sämtliche Gewebe des Körpers gelangen können, also inklusive Gehirn, Herz und so weiter. Und praktisch in sämtliche Zellen, Körperzellen eindringen können. Und er hat eben gesagt, es ist eben diese enorme Entwicklung zirkulatorischer Antikörper, die aber nicht eben diese Wirkung haben, dann vor Krankheit und vor Ansteckung zu schützen, aber diese potente Entwicklung dieser zirkulatorischen Antikörper, dass die genau der Grund sind, dass dann eben Krebs und Autoimmunerkrankungen entstehen können. Und seine Konklusion war dann, also diese sogenannten Impfstoffe sind als absolut überholt zu gelten. Es muss ganz, ganz dringend untersucht werden, was an gravierenden Nebenwirkungen diese sogenannten Impfstoffe hervorrufen. Also es war, würde ich sagen, eine sehr wichtige Pressekonferenz, denn er hat dort nochmals das, was er in seiner Studie festgeschrieben hat, nochmals im Detail zusätzlich, insbesondere was die absolute nicht positive Wirksamkeit dieser sogenannten Impfstoffe anbelangt, ausgeführt. Ja, ich habe natürlich sämtliche...
Annette, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Also einmal würde ich kurz noch Wolfgang begrüßen, er ist inzwischen auch bei uns. Hallo Wolfgang.
Hallo, moin.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Dieser Leiter, ist das auch einer, der Verantwortung getragen hat während der Krise oder ist der jetzt neu hinzugekommen? Und die zweite Frage ist, wie ist das denn, das sind ja spektakuläre Äußerungen jetzt von offizieller Stelle, wie ist denn das aufgenommen worden? Gibt es da einen Aufschrei der Staatsmedien oder wird das totgeschwiegen? Wie geht man damit um? Es ist ja kaum mehr tot zu schweigen, auch wenn es bei dir jetzt im Landtag läuft.
So ist es. Also erstens, er war schon damals Leiter dieses Nationalen Instituts für globale Gesundheit. Ihr müsst wissen, dass die oberste italienische Gesundheitsbehörde, die hat einen Präsidenten und der ist politisch besetzt. Wir haben in der Zwischenzeit eine neue Besetzung. Also mit dem Regierungswechsel wurde der ehemalige Präsident abgesetzt. Und da ergibt sich eben jetzt gerade die große Frage, weshalb sind zur damaligen Zeit von den praktisch von der obersten Führung, denn dieser Leiter, den ich in meiner Pressekonferenz hatte, ist der Leiter des Nationalen Instituts für globale Gesundheit. Das ist eines der Kerninstitute der obersten Gesundheitsbehörde. Und über ihm ist dann die Generaldirektion und der Präsident. Und das sind in der Regel, das sind eben politisch besetzte Personen und das sind jene Personen, die in der damaligen Zeit die Außenkommunikation betrieben haben, die im offensichtlich im klaren Widerspruch zu dem steht, was die über 1000 wissenschaftlichen Mitarbeiter dieses der obersten italienischen Gesundheitsbehörde, die natürlich nicht alle in dem Fachbereich tätig sind, aber doch, also jene, die in dem Fachbereich tätig sind, damals schon wussten. Wir wissen aber von einer Pressemitteilung der Gewerkschaft der Wissenschaftler der obersten italienischen Gesundheitsbehörde, die im Mai diesen Jahres herausgekommen ist, dass die eben ganz klar diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe als experimentelle Substanzen bezeichnen und die eben nicht die propagierte Wirkung haben und die vor allem gefährlich sind. Also wo auf keinen Fall man von sicheren und getesteten Arzneimitteln sprechen kann. Und wir hatten schon vor 2 Jahren die Veröffentlichung von einem Artikel durch eine Wissenschaftlergruppe dieser obersten Gesundheitsbehörde, die damals eben darauf aufmerksam gemacht hatte, Achtung, hier gibt es gravierende Schäden am Herzen. Es ist absolut unverantwortlich, das den jungen Menschen zu spritzen. Und diese Wissenschaftlergruppe ist damals und noch, das war noch die Zeit, also es war gegen Ende der alten Regierung, die wurde medial fertig gemacht. Also die hat man an den Pranger gestellt. Also wir müssen das Ganze in einer Situation sehen, wo diese Leute, also diese Forscher, die sind ja alles Angestellte, die leben ja auch von dem, was sie, die sind Staatsangestellte letztendlich. Hatten in der Zeit, wenn sie den Mund aufgemacht haben, also die wurden regelrecht abgestraft. Das ist die Realität. Dr. Federico hat schon seit geraumer Zeit immer wieder versucht, Hinweise zu geben. Also ich bin ja mit ihm seit 3 Jahren schon in Kontakt. Er war von Anfang an ein kritischer Geist. Jetzt ist er mit einer abschließenden Studie herausgekommen. Und was er auch in der Pressekonferenz eben gesagt hat, ist Folgendes. Er sagt, in Anbetracht dieser Tragweite, dieser unhaltbaren, explosiven Situation für die Gesundheit der Bevölkerung, ist es absolut nicht tragbar, dass hier, abgesehen davon eben, dass man ja weiterhin diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe in Impfkampagnen propagiert, aber was er auch sagt, es gibt keine institutionell veranlassten Studien. Also wenn Studien gemacht werden, wie die seine, dann sind das Studien, die aus einem persönlichen Interesse, aus einer persönlichen Initiative heraus passieren. Aber es wird nichts institutionell, staatlich von Regierungsseite gefördert beziehungsweise organisiert oder sogar angefordert. Und auch von Seiten seiner Institution ist hier also nicht die es gibt also keine Aktion, die das die oberste Gesundheitsbehörde als solches macht, sondern das war jetzt eine Studie, die er als leitender Wissenschaftler dieser Behörde praktisch aus Eigeninitiative heraus gemacht hat. Und er sagt, das ist in Anbetracht der Tragweite dieser Konsequenzen, das kann es nicht sein. Also er ruft ihm dazu auf, dass man national wie international hier ganz sofort eingehend das Ganze studiert, offenlegt und zusammenarbeitet.
Und ist er denn, was hat er denn für einen Gegenwind in der Behörde bekommen? Hat man das gefunden, dass er da diese Initiative ergriffen hat oder kriegt er dafür jetzt auf den Stich?
Also die Studie ist ja finanziert vom italienischen Gesundheitsministerium. Das steht auch so offiziell in der Publikation, wie sie im Wissenschaftsmagazin Vaccines veröffentlicht ist. Ich habe nach der Pressekonferenz nicht mehr gehört. Die Aufzeichnung der Pressekonferenz, habe ich natürlich nicht nur meinen Kollegen im Südtiroler Landtag beziehungsweise im Regionalrat der Region Trentino-Südtirol, in dem ich ja auch sitze, also es ist die nördlichste Region, zukommen lassen mit sämtlichen Dokumenten, sondern ich habe das auch natürlich nicht nur auf meine Kanäle gestellt, aber ich bin jetzt auch damit in einem nationalen Sender, der auch von vielen Parlamentariern als Interviewpartner besucht wird und weite Verbreitung hat in Italien, habe dazu ein Interview geführt und das habe ich gesehen, hat jetzt reges Interesse auch an der Videoaufzeichnung des ja des Beitrags von dieses wissenschaftlichen Leiters der obersten Gesundheitsbehörde in der Pressekonferenz eben hervorgerufen. Das heißt, seine Aussagen, es ist nämlich so, die Aussagen, die er zusätzlich in dieser Pressekonferenz gerade in Bezug auf die absolute Nichtwirksamkeit des Ganzen gemacht hat, die sind höchst explosiv. Vor allem auch, weil er ganz klare Worte zur Grippeimpfung auch eben findet. Und das ist für ein Land wie Italien, wo ja, wo sich sehr viele die Grippeimpfung geben lassen und obwohl sie regelmäßig erkranken, daran glauben, eine kleine Napalmbombe. Und da kann schon sein, dass man also wie gesagt, ich wollte ihn eh schon kontaktieren und hören, ob es da irgendein Nachspiel gegeben hat. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, ist es keine Person, die sich den Mund verbieten lässt.
Und sag, diese parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der da läuft, du sagst, der ist ja seit 2 Monaten, ist der in Arbeit, ja, der tagt. Wir haben ja hier auch diverse parlamentarische Untersuchungsausschüsse gehabt, beziehungsweise die fallen neben ihrer Arbeit jetzt auf, also auf Landesebene. Da haben wir ja nur die Schwierigkeit, dass wir es ja teilweise auch mit einem ganz eingeschränkten Prüfmaßstab zu tun hatten. Also, dass dann eben zum Beispiel immer nur gefragt werden durfte, na, was ist denn da im Land Brandenburg abgegangen zu dem bestimmten Thema? Und die Entscheidung ist ja aber eigentlich in Berlin getroffen worden und die durfte dann wiederum nicht hinterfragt werden oder die Informationen, die es dann aus Berlin gab. Also, das heißt, mit diesem ganz schmalen Tunnelblick, hat man natürlich versucht, aus meiner Sicht das Schlimmste zu verhindern an Aufklärungsarbeit, was da eben kommen könnte. Und da haben wir ja auch ge gemerkt, wie dann plötzlich, ich glaube, das war die Vernehmung auch von der Professor Wieler, wo dann auch schnell ein Adjunkt ihm da zur Seite gesprungen ist, beziehungsweise eben nochmal auch auf den oder den Aussagemaßstab da irgendwie hingewiesen hat. Ist das in Italien, wie läuft das mit dem Untersuchungsausschuss? Ist das also gibt es da auch einen engen Fragenkatalog oder ist das viel weiter? Da dürfen da auch noch Leute was einbringen. Kannst du auch in irgendeiner Weise einwirken? Hast du vielleicht auch Kontakte zu Abgeordneten, die dort jetzt mitwirken, wo Fragen platziert werden könnten oder auch Informationen?
Ja, also wir haben natürlich hier den Gesamtstaat, das gesamtstaatliche Spektrum. Es ist ja ein parlamentarischer, nationaler parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Also hier gibt es kein Ausschließen von irgendwelchen Entscheidungen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und zweitens, wir haben natürlich einen Fragenkatalog, aber der ist nicht ganz so eng gefasst. Und vor allem ist es immer eine Interpretationssache. Und vor allem kann man, so wie jetzt auch der Umstand, dass wir eine Bestätigung nicht nur in Form einer Studie, einer wissenschaftlichen veröffentlichten Studie, sondern auch durch Aussagen im institutionellen Rahmen, denn auch der Südtiroler Landtag ist ein institutioneller Rahmen, Und das, was aus der obersten Gesundheitsbehörde online in eine Pressekonferenz in einer Landtagsabgeordneten im Südtiroler Landtag kommt, das ist natürlich etwas, was einen absoluten Wert hat. Und ich habe bereits auch in meinem Interview in diesem nationalen, eben gerade auch von Parlamentariern sehr gut besuchten Sender, sofort die Frage aufgeworfen, nachdem also jetzt die Bestätigung kommt aus den obersten Etagen der italienischen, obersten italienischen Gesundheitsbehörde, dass man spätestens im März 2021 wusste, dass diese eben sogenannten Covid-19-Impfstoffe überhaupt nicht in keinster Weise eine Wirkung hatten auf Verhinderung nicht nur der Übertragung, sondern auch der Krankheit und das eigentlich schon hätte vor. Stellt sich jetzt die Frage, wer waren die Personen, die für die oberste italienische Gesundheitsbehörde, dem italienischen Verfassungsgerichtshof, falsche Daten entwickelt hat? Denn wir haben in Italien hatten wir natürlich wir haben jede Menge von Gerichtsverfahren. Insbesondere betreffend eben den die Suspendierung vom vom Recht den Beruf auszuüben ohne natürlich Gehaltsbezug ein Millionen von Bürgern. Und da sind im Verfahren natürlich jede Menge Fragen Fragen der Verfassungsmäßigkeit an den Verfassungsgerichtshof verwiesen worden. Und der hat freilich auch unter einer skandalösen richterlichen Besetzung, ich erinnere daran, einer der Richter war kurz vorher noch der rechtliche Berater des damaligen Regierungspräsidenten Draghi in der Zeit, wo diese Maßnahmen beschlossen wurden. Und der ist dann gewechselt in den Verfassungsgerichtshof und dann kann man sich natürlich vor allem die Verfassungswidrigkeit festgestellt hätte. Selbst Zurückweisungsanträge der Kollegen, die in diesem Verfahren involviert waren, hatten überhaupt keinen Erfolg. Also allein schon daran sieht man, dass wir von den Fundamenten einer Rechtsstaatlichkeit absolut abgekommen sind in den vergangenen Jahren. Aber jetzt nochmals auf den weiteren springenden Punkt zurückzukommen. Die oberste italienische Gesundheitsbehörde hat laut Begründung der Entscheidungen des italienischen Verfassungsgerichtshofes, die ergangen sind im Dezember 2022, dem Verfassungsgerichtshof Daten übermittelt, nach denen diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe höchst wirksam gewesen seien. Ja. Und jetzt haben wir die Aussage und die wissenschaftliche Studie eines der Leiter dieses Instituts, die genau das Gegenteil eben belegen. Deshalb ist jetzt sofort zu klären, wer waren die Leute, die offensichtlich den Verfassungsgerichtshof falsch informiert haben. Und das ist natürlich etwas, was ich mir erwarte, dass dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss noch in seinen Fragenkatalog beziehungsweise noch in seine Arbeit aufnimmt. Und ich werde ganz sicher, ich habe den Kontakt zum Präsidenten dieses Untersuchungsausschusses, ihm das Material zukommen lassen, sofern er es nicht schon gesehen haben sollte, was durchaus möglich ist. Aber ich werde das auch in meiner institutionellen Funktion als Abgeordnete zum Südtiroler Landtag und daher Vertreterin der gesamten Südtiroler, aber auch Trentiner Bevölkerung als Regionalratsabgeordnete dem eben Präsidenten des Untersuchungsausschusses zukommen lassen. Denn hier geht es auch um mRNA-Substanzen, kommen ja weiterhin zur Anwendung. Und das bedeutet, dass die Aufklärung dieser Ungeheuerlichkeit ja nicht nur eine Erklärung der Verantwortung für das, was in der Vergangenheit unter anderem auch an Opfern eben ja verbrochen wurde, sondern es geht ja auch vor allem darum, weiteren Schaden zu verhindern. Wir haben in Italien nach wie vor eben einen nationalen Impfplan, der diese Substanzen unter anderem den Schwangeren und der sogenannten fragilen Bevölkerungsgruppe nahelegt. Und auch da ist etwas Wichtiges zu sagen. Der Leiter eben des Nationalen Instituts für globale Gesundheit, der obersten italienischen Gesundheitsbehörde, hat in der Pressekonferenz und in seiner Studie explizit darauf hingewiesen, dass aufgrund des Umstandes, dass diese sogenannten eben Covid-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis ganz klar das Immunsystem zerstören, es absurd ist, auf der sogenannten fragilen Gruppe zu spritzen, die ja eh schon ein Problem mit ihrem Immunsystem haben. Und ja, also ich werde das jetzt auch in meiner institutionellen Funktion ganz offiziell dem Präsidenten der Parlamentarischen Untersuchungskommission zukommen lassen, mit der Empfehlung, Dr. Federico direkt anzuhören.
Wolfgang, du hast eine Fragebemerkung.
Ja, ich hab meine Frage. Es stellt sich dir, ja, wie bei uns in Deutschland auch die Frage, wer hat denn, obwohl das eigentlich alle wussten, wer hat denn gesagt, trotzdem machen wir das? Ja. Wer hat die Anordnung gegeben? Und da haben wir in Deutschland ja herausgefunden, dass das Militär da eine wichtige Rolle spielt. Da das in allen Ländern gleichzeitig passiert ist, muss man davon ausgehen, dass das über die NATO gelaufen ist. Italien ist NATO-Mitglied. Und in den USA ist das Ganze ja sowieso vorbereitet worden. In den USA ist diese Genehmigung das erste Mal erteilt worden. Die haben dafür gesorgt, dass das hergestellt werden konnte, ohne dass die Good Clinical Practice überhaupt eine Rolle spielte. Also das ist alles da gelaufen. Und dort ist auch von dort kam dann auch, dass das bei minus 80 Grad gehandelt werden muss und dass deshalb das nicht jeder kriegen kann. Das ist also bei uns über ein Jahr lang nur durch das Militär logistisch verteilt worden. In Italien muss das ja wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben. Gibt es da irgendwelche Fragen? Habt ihr euch da mal drum gekümmert? Hat die Regierung da mal schon sich geäußert? Oder habt ihr vor, diese Rolle des Militärs in Italien dort in Frage zu stellen?
Also der Punkt ist der, derzeit ist die Rolle des Militärs überhaupt also kein Thema. Da ist die Regierung Meloni, das hat man ja auch in der ganzen Ukraine-Sache gesehen. Also die NATO ist natürlich, also Italien Italien ist eine Kolonie der USA. Italien ist also eine Kolonie der NATO, überhaupt noch unter dieser aktuellen Regierung. Das Thema, die heiße Kartoffel, militärische Operation ist noch kein Thema. Das ist noch kein Thema. Und ich habe eben da, das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe, bei gewissen Dingen vermute ich eine angezogene Handbremse. Das heißt, ich glaube nicht, also es würde mich überraschen, wenn das Thema, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema würde. Man kann das natürlich versuchen anzuregen, aber dann braucht es immer auch entsprechende Kommissare, die diese Fragen stellen und auch die informierten Personen einladen. Ja, es brauche immer Leute, die man entsprechend befragt oder die entsprechende Dokumentation liefern können. Aber du hast vollkommen recht. Das ist letztendlich die Königsfrage am Ende. Ja, das, was ich versuche in ich mache das praktisch von einem lokalen Parlament aus, zunächst zu den Personen zu kommen in Rom, in den Institutionen, die dafür verantwortlich waren, dass es zu Falschinformationen nach außen kam. Und dann haben die zu erklären, weshalb sie das gemacht haben. Ja, und
vielleicht schafft
man es so auch.
Ja. Verbindungsleute zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Verteidigungsministerium, so wie es das in Deutschland ja gab. Es wurden ja plötzlich uniformierte hohe Militärs ins Gesundheitsministerium zu diesem Zwecke auch beordert. Das heißt, hier gab es ganz enge, auch personelle Strukturen dann, die dafür sorgten, dass das Gesundheitsministerium das tat, was das Militär dann für wichtig hielt. Das war ja eine Countermeasure im Krieg gegen die Viren.
Renate, darf ich ganz kurz?
Ja, das ist klar.
Ich wollte da anknüpfen, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du direkt, ich habe dazu zu dem Militärthema auch noch ein, zwei Fragen, aber vielleicht antwortest du erst.
Die Klärung dieser personellen Strukturen, die da geschaffen wurden, dieser Verflechtung, ja, das direkt, ja, embedded sozusagen Militär im Gesundheitsministerium saßen, das haben wir bis dato in Italien noch nicht, zumindest ist es mir nicht bekannt. Und mir dürfte sehr vieles bekannt sein, aber vielleicht ist es mir auch entgangen, aber ich wüsste nichts davon. Das Einzige, was wir natürlich auch hier hatten, also als diese diese Impfaktion losging, da hatten wir einen Alpini-General, ja, Figliolo heißt er. Also die Alpini sind praktisch unsere Brigade der Alpen, ja, die sind mit Hut und einer weißen Feder behütet. Und Figliolo con la Penna, wie er auch genannt wird von den Kritikern, der war zu der Zeit, als man ja auch mit einer propagandistischen Medienaktion, das muss man sich ja mal vorstellen, die erste Lieferung dieser Comirnaty BioNTech-Brühe über den Brenner filmisch den Italienern ins Wohnzimmer gebracht hat, praktisch die große Rettung, die aus dem Norden kommt, das Wundermittel. Und der hat über viele Monate, also das ganze Jahr über, auch natürlich in allen täglich stattfindenden Pressekonferenzen eine tragende Rolle gespielt. Das ist allerdings bei uns erklärbar, weil natürlich das Militär im Zivilschutz, das Ganze lief ja unter zivilschutzrechtlichem Agenda auch. Also es war nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern auch das für den Zivilschutz zuständige Ministerium. Und da ist es Militär generell immer stark eingebunden. Bei jeder Katastrophe hat das Militär
der Welt vor Augen geführt worden in Bergamo, als jeder ein Militärlaster dann mit einem Sarg dann da sehr eindrucksvoll durch die Straßen geschickt wurde. Also das Militär hat ja auch bei dem Theater dann mitgespielt.
So ist es. Und der ist aber zum Beispiel jetzt total verschwunden. Also stellt sich auch die Frage, der ist dann von einem Moment auf den anderen total von der Bildfläche verschwunden. Man muss auf diese strukturellen Besetzungen auf den engen Kern kommen. Wir können uns nur vorrücken. Also wir haben nämlich im Gegensatz zu Deutschland haben wir zum Beispiel keinen Leak, ja, der internen Dokumentation des Gesundheitsministeriums, der obersten italienischen, also der Regierungs-, also der, der Führungsriege der obersten italienischen Gesundheitsbehörde. Das fehlt uns. Da habt ihr natürlich den Vorteil durch diese Unmenge an geleakten Dokumenten, dass ihr ganz einfach hier doch jetzt enorm viel Material habt, aus denen man die internen Vorgänge, die den Menschen verborgen blieben, auf der obersten Ebene nachvollziehen lassen. Ja, das haben wir nicht.
Renate, ich würde gerne noch mal zwei Fragen stellen dazu. Also einmal, wir haben ja auch mit Ulrike letzte Woche noch mal gesprochen, die Abfülltemperatur oder die Lieferung dieser Materialität zur Abfüllstelle ist ja nur mit, ich weiß nicht, -2 bis -10 Grad oder sowas gelaufen. Und kaum ist es abgefüllt, muss es dann bei -80 Grad irgendwie transportiert werden. Das ist ja jetzt auch nicht gerade schrecklich überzeugend. Also wir haben ja wirklich nach wie vor die These, dass das hier eben eine Schutzbehauptung war, um eben das Militär in dieser Form involvieren zu können. Und ich gehe mal davon aus, das ist wirklich sehr interessant. Bei uns sieht man, was du gesagt hast gerade, man sieht auch bei uns diese Generäle, die sehe ich auch nicht mehr. Jedenfalls treten die nicht irgendwie in besonderer Weise in Erscheinung. Die scheinen wirklich so für diesen Zweck aus dem Hut gezaubert worden zu sein und jetzt sind sie wieder in diesen Hut verschwunden. Einmal würde mich interessieren, gibt es bei dir eine Möglichkeit, auch Anfragen zu stellen, so wie eine kleine parlamentarische Anfrage oder eine große, aber du kannst es vielleicht sogar auch als du selbst oder mit einer kleinen Gruppe, dass man vielleicht auch so Fragen stellen kann, die dann eben indirekt dazu führen, dass man auch Dinge aus dem nationalen Kreis herausbekommen kann, zum Beispiel wie eben das in Südtirol gehandhabt wurde, welche Involvierung des Militärs und so weiter es gegeben hat. Und die zweite Frage, die ich habe, diese Bergamo-Geschichte, also das ging ja jetzt nochmal neulich durch die Presse hier auch oder durch die alternative Presse, dass da eben tatsächlich wirklich nur ein Sarg pro Militärfahrzeug, das ist jetzt tatsächlich auch final bestätigt, dass es genau so war, dass man im Prinzip dieses Bild kreiert hat, um die Panik lostreten zu können. Und nicht, dass es nicht, es gab ja auch immer noch die These, dass das oder das Thema, dass es eben war, weil die ganzen Krematorien überfordert waren, weil eben normalerweise nicht so viel Erdbestattung, also beziehungsweise Verbrennungsbestattung stattfindet und es deshalb zu diesen Engpässen gekommen ist. Wie ist da der ganz aktuelle Stand bei euch?
Ja, also ich mit der letzteren Frage an, was den Transport der Särge in Bergamo anbelangt, da haben wir praktisch die Aussage des Vertreters einer in dieser Pandemie entstandenen Gewerkschaft der Polizei, der eben diese Aussage machte vor der Parlamentarischen Untersuchungskommission, dass es klar ist, dass in diesen LKWs jeweils nur ein Sarg war und das Ganze eine mediale Inszenierung war. Diese Aussage wurde in keinster Weise widersprochen. Ja, also sie wurde nicht bestätigt, aber ihr wurde nicht widersprochen. Und wenn etwas in einer institutionellen parlamentarischen Untersuchungskommission dieser Tragweite gesagt wird und dieser Sache nicht widersprochen wird, gehen wir also davon aus, dass es so ist. Das ist eines. Und was meine Möglichkeit als Landtagsabgeordnete anbelangt, Anfragen zu stellen, ich stelle im Südtiroler Landtag laufend, speziell für unseren, ich nenne ihn nicht Gesundheitslandesrat, sehr unangenehme Fragen. Nicht nur zu den sogenannten Covid-19-Impfstoffen, sondern und auch beispielsweise auch etwas, was natürlich im Zusammenhang mit der Pandemie von fundamentaler Bedeutung ist, zu den PCR-Tests. Ich habe nämlich zum Beispiel eine Anfrage gestellt, auch mit Unterstützung von Ulrike, die mir immer top wissenschaftlich dabei zur Seite steht, wie es jetzt aktuell mit der Verwendung der PCR-Tests und der Auswertung durch die Labore ausschaut. Denn wie du ja zu Beginn der Sendung gesagt hast, es wird ja schon die nächste Pandemie angekündigt. Und ich meine, es kann immer irgendwo, es wird immer laufend auf irgendetwas getestet. Ein Test kann ja auch Sinn machen, aber es ist immer die Frage, wann er zum Einsatz kommt und wie. Und da habe ich zum Beispiel die Frage gestellt, welche Produkte eben aktuell zur Anwendung kommen, um auf Covid-19 und auf sonstige Viren zu testen, ob es einen Schwellenwert gibt, das heißt, welcher wie hoch der CD-Wert ist, also die maximale Anzahl der Auswertungszyklen. Und ob dieser CD-Wert in der Bestätigung des Laborergebnisses, praktisch im Laborbefund angeführt wird, und ob auch eine Kreuzreaktion, Reaktivität angeführt wird, ob diese Tests eben auf mehrere Viren anspringen und so weiter. Das Ergebnis war erschütternd. Das heißt, es ist überhaupt kein maximaler Wert an Auswertungszyklen vorgesehen von Seiten des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Das heißt, die fahren nach wie vor auch 40 und mehr Auswertungszyklen, je nachdem, wie das politisch genehm ist, ja. Der Schwellenwert, der Wert, bei dem der Test praktisch angeschlagen hat, wird nicht im Befund angeführt, nach wie vor. Das hatten wir ja auch bereits während der Pandemie. Es wird auch in keinster Weise eine Kreuzreaktivität angeführt. Und es wurde bestätigt, dass bei gewissen Produkten eben, dass die auf mehrere Viren gleichzeitig anspringen. Also es ist nach wie vor so, dass wenn wir wieder in eine Situation kämen, wo die Politik als Maßnahme diese Testung eben auch auf der Basis der EU-rechtlichen Bestimmungen, also ich erinnere eben greifen würde, ich erinnere daran, dass im November 2022 sehr gefährliche Richtlinien vom Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union beschlossen wurden, mit denen wesentliche Kompetenzen auf die Europäische Kommission übertragen wurden und wo eben die Testung und die sogenannte Impfung als zentrale Maßnahmen gegen pandemische eben Risiken hochgehalten werden. Und eine zweite Richtlinie, beschlossen vom Parlament und Rat der Europäischen Union im November 2022, sieht eben eine ganz einfache, rasche Abschluss durch die EU-Kommission für die Mitgliedsländer von eben Kaufverträgen für Testprodukte und für eben sogenannte Impfstoffe vor. Das heißt, wir sind als EU-Bürger nach wie vor einem absoluten Missbrauch dieser PCR-Tests ausgeliefert. Und ich werde jetzt, ich bin eben gerade dabei, einen Beschlussantrag bei uns in Südtirol zu stellen, dass dem eben auf lokaler Ebene Abhilfe geschaffen wird. Und ich bin neugierig zu sehen, wie viele Landtagsabgeordnete von welchen Parteien sich dann dagegen aussprechen. Denn dann, die würden ja dann die Verantwortung dafür übernehmen, dass auch in Zukunft die Menschen mit einem unglaublichen Lug und Betrug, also einem unglaublichen Missbrauch dieser Testprodukte wieder von einem Tag auf den anderen in Quarantäne geschickt werden können, beziehungsweise der Vorwand geschaffen wird, dass man eben bedingt zugelassene sogenannte Impfstoffe auf den Markt schmeißen kann, die ja dann definitiv zugelassen werden, wie wir wissen, ohne irgendwelche Studien, weil, wie die WHO erklärt hat, in Bezug auf die Covid-19 sogenannten Impfstoffe, ist ethisch nicht vertretbar sei, dass man diese großartigen Impfstoffe den Mitgliedern der Kontrollgruppe nicht anbietet. Also wir sind inmitten drin nach wie vor eines ganz gefährlichen Mechanismus und das mit einer ja, Gerichtsbarkeit auf lokaler, nationaler und EU-Ebene, die weit abgekommen ist von rechtsstaatlichen Prinzipien, die nach wie vor mit ganz wenigen Ausnahmen nichts tut, um diesen menschenverachtenden, höchst gefährlichen Treiben ja, Einhalt zu gebieten.
Renate, jetzt wie ist denn dein Stand in dem Südtiroler Landtag? Bist du da ein Paradiesvogel oder gibt es inzwischen mehr, also engagierte Aufklärungsarbeit? Also sind da viele Leute jetzt der Meinung, dass man sich darum kümmern muss, oder wirst du da sogar angefeindet, oder seid ihr inzwischen ein Team? Und wie siehst du jetzt zum Beispiel auch deine Zukunft politisch? Meinst du, du wirst wiedergewählt, wenn es dazu kommt, oder wie ist das?
Ja, also über die Wiederwahl mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil ich bin in den Landtag wirklich nur gegangen in dieser Zeit, wo es eben diese Aufklärungsarbeit braucht. Wenn es sie nicht mehr braucht, dann bin ich ganz gerne wieder ganz schnell heraus, denn es ist im Grunde nicht die Ebene, in der ich auch beruflich tätig bin. Ich habe einen Beruf, ich mag meinen Beruf, aber in dieser Zeit, in dieser höchst gefährlichen Zeit, habe ich ganz einfach die Notwendigkeit gesehen, dass man politisch aktiv wird. Also mich interessiert, Also ich denke nicht in Dimensionen der Wiederwahl.
Nein, das meinte ich auch nicht in dieser. Ich meinte das auch nicht im Sinne eines persönlichen Interesses, sondern ich sehe es als sehr wichtig für die ganze Aufklärungsbewegung an, dass du da drin bist und jetzt genau in die Lage versetzt bist, diese Fragen stellen zu können. Das ist ja grandios. Das haben wir ja bislang in Deutschland in dieser Form. Also nicht so aus der maßnahmenkritischen Ecke verwirklichen können. Also insofern ist das schon toll. Und also ich denke auch, dass die Aufklärungsarbeit nicht in den nächsten 2 Jahren beendet sein wird, sondern dass das weitergeht. Ja, und das ist vor dem Hintergrund natürlich, interessiert mich mehr, wie ist die politische Stimmung? Geht die mehr in Richtung des Stützens von Menschen mit an diesem Anliegen, wie du es ja doch gezeigt hast die ganzen Jahre, oder ist das so, dass eben dann vielleicht danach auch sehr schnell gesagt wird, Schwamm drüber? Also ich meine nur so die tendenzielle Entwicklung in der Bevölkerung.
Ja, also man muss davon ausgehen, dass wir in Südtirol vorher schon einen relativ großen Anteil impfkritischer Bevölkerung hatten. Also das begann schon eben mit der Haltung, einer kritischen Haltung gegenüber den Kinderimpfungen, weil wir in Italien seit 2017 10 Pflichtimpfungen haben. Und wenn die Kinder diese Impfungen nicht haben, dann sind sie von Kleinkinderbetreuungsstätten und Kindergärten ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem. Und da hat sich schon vor dieser sogenannten Pandemie eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe zusammengefunden, die einfach ein Bewusstsein auch dafür geschaffen haben, was hier in diesem Bereich, in dieser Impfindustrie eigentlich los ist. Ja. Dann kam eben diese Zeit. Wir haben in Südtirol sicher wahrscheinlich den größten Anteil der kritischen Bevölkerung insgesamt, was die Corona-Maßnahmen anbelangt. Wir sind im Südtiroler Landtag, würde ich mal sagen, 3 Abgeordnete, die aufgrund der kritischen Position zu den Corona-Maßnahmen in den Landtag neu gewählt wurden. Wobei natürlich ich als Rechtsanwältin und aufgrund meiner vielen Aktionen auf nationaler und europäischer Ebene hier, was Anfragen anbelangt und Beschlussanträge, natürlich eine Aktion betreibe, die sonst in diesem Bereich nicht so erfolgt. Aber wenn es darum geht, dann mitzustimmen, dann sind nicht nur diese 2 Kollegen, die, wie gesagt, bekannte Covid-Maßnahmen Kritiker sind, sondern es gibt mittlerweile auch die stärkste Südtiroler Oppositionspartei, vier Abgeordnete hat, wo drei von Anfang an kritisch eingestellt waren und wo jetzt auch der Fraktionsführer sich schon seit längerer Zeit bekehrt hat, ja, verstanden hat, was los ist. Und dann gibt's sicher vielleicht noch ein, zwei weitere. Das heißt, wir sind doch eine nicht so unterschätzende Gruppe von Personen. Und da bin ich eben jetzt gespannt auf die auf das Abstimmungsverhalten in Bezug auf meine Beschlussanträge. Ich habe gerade gestern einen Beschlussantrag eingereicht in Bezug auf eben diese weitere Anwendung der sogenannten Covid-19-Impfstoffe, wo ich einfach verlange, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb es umgehend umgehend einstellt, diese Verimpfung aktiv weiter zu bewerben, denn es wird nach wie vor auch unter Verwendung von Steuergeld aktiv Werbung betrieben für die Impfung, sogenannte Impfung mit diesen unsäglichen experimentellen Substanzen. Und unter anderem wird dies den schwangeren Frauen angeraten. Und wir haben auch in Südtirol einen dramatischen Abfall der Geburtenrate, insbesondere seit 2021. Also die Geburtenrate ist so stetig bereits in den Jahren davor wie überall zurückgegangen. Auch diesbezüglich wäre mal interessant zu sehen, könnte das unter Umständen auch mit den Kinderimpfungen zusammenhängen. Aber lassen wir das mal beiseite. Wir sehen einen richtigen Abfall, dann einen weiteren seit 2021. Und offiziell wird das natürlich nur mit Hinweis auf angeblich wirtschaftliche und soziale Probleme, Hindernisse, negative Zukunftsaussichten für die fruchtbare Generation erklärt. Aber das ist nicht ausreichend, um so einen Abfall, siehe da, ab 2021 zu erklären. Und wir wissen, aber das ist alles leider, sind keine offiziellen Daten noch, aber wir wissen aus Informationen hinter vorgehaltener Hand von Geburtshelferinnen und auch von Gynäkologen, die selbst in den vergangenen Jahren kräftig für diese Spikung geworben haben, dass es jede Menge Totgeburten gibt. Ja, es gibt zwar Schwangerschaften, aber es gibt jede Menge Abgänge. Also wir haben hier dasselbe Bild wie im restlichen Italien, wie in vielen Ländern, wo diese experimentellen Substanzen verbreitet zum Einsatz kamen.
Renate, da fällt mir ein. Das müsste ja theoretisch wenn du sagst, es gibt Schwangerschaften, aber es gibt eben auch Totgeburten oder Fehlgeburten oder was auch immer, Frühabgänge. Eigentlich müsste man ja vielleicht mal abgleichen. Ich weiß nicht, ob es dazu auch gesetzliche oder von dir abrufbare Informationen geben könnte. Also die Ausstellung, ich weiß nicht, ob es sowas in Italien gibt, so ein Mutterpass, das bekommt man ja eigentlich, wenn man ein Kind erwartet. Also wie viele Mutterpässe werden herausgegeben und wie korrespondiert das dann mit den tatsächlichen Lebendgeburten, die danach erfolgen? Vielleicht könnte man so eine Anfrage auch mal stellen, weil theoretisch die Mutterpässe, ich weiß nicht, wo werden die registriert? Ist das auch nur im Rahmen der bei den Krankenkassen oder ist das, also wo könnten die, vielleicht gibt es da offizielle Stellen, wo sowas erfasst werden könnte, wo man vielleicht auch mal so eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage oder so etwas in der Art machen könnte. Könnten wir natürlich auch in Deutschland machen, aber das sollte man mal herauskriegen, weil das könnte ja das Verhältnis zeigen. Wie war das vielleicht früher und wie ist das dann jetzt? Ja?
Das ist absolut zu machen und ich nehme den Ball sofort auf. Ich bin sehr dankbar, wenn man mich an solche Sachen erinnert, denn auch in der in der Fülle der Dinge, die man tagtäglich macht und der Informationsfülle, ist es sehr gut, wenn eben solche Anregungen kommen. Das mache ich sehr gerne. Wir haben natürlich auch den Mutter-Kind-Pass. Und ich werde mich auch gleich bei unseren Ärzten hier erkundigen, wie das System funktioniert. Ja, denn es ist ganz klar, wie du sagst, in dem Moment, wo eine Schwangere zu einem Gynäkologen kommt und dieser Mutter-Kind-Pass ausgestellt wird, und ich gehe davon aus, dass es zentral über unseren Südtiroler Sanitätsbetrieb läuft, dann wird die Schwangerschaft erfasst. Und dann müsste ja auch dann klar sein, wenn es keine Lebendgeburt gibt. Ja.
Naja, du hast ja die offizielle Geburtenstatistik. Also wenn die nicht total gefälscht ist, sagen wir mal, wenn wir davon ausgehen, dass das funktioniert, dann siehst du ja, Verzeihung, wie viele Kinder sind da lebend zur Welt gekommen. Und dann siehst du, keine Ahnung, vielleicht gibt es doppelt so viele Mutterpässe. Die können ja nicht alle durch Zufall irgendwie ausgestellt worden sein. Und dann kann man das ja sehen. Wolfgang, hast du dazu noch eine Anregung?
Ja, ich glaube, die Mutterpässe sind sowas Ähnliches wie ja, die Pässe, die man sonst auch ausgestellt. Früher war der Impfpass ja auch so ein Pass, den man eigentlich sich ausstellen lassen konnte, aber der eigentlich nirgendwo verlangt werden konnte, sondern das war mehr was, dass man selber Bescheid wusste, was man alles für Spritzen gekriegt hat. Und so war es, so haben die Ärzte dann auch Mutterpässe ausgestellt, damit die Mutter, wenn sie das nächste Mal zu ihrem Arzt geht, das wieder mitbringen kann und damit der dann weiß, oder wenn sie zum anderen Arzt geht, was da schon gemacht worden ist. Also ich glaube mir, das ist nicht so eine staatliche Registratur, sondern das ist mehr so was, dass die Menschen ihre Daten mit sich tragen können und dass das dokumentiert wird zum Nutzen für Mutter und Kind. So war es jedenfalls mal gedacht. Inzwischen sind diese ganzen Pässe und diese ganzen Dokumentationen werden ja jetzt benutzt, um Daten zu sammeln, medizinische Daten zu sammeln. Das heißt, da kann sich sehr wohl was geändert haben. Und vor allen Dingen, wenn es dann elektronische Pässe gibt oder wenn gleichzeitig der Arzt das, was er alles ausstellt, elektronisch oder digitalisiert irgendwo dokumentieren muss und das wieder abgefragt wird, dann wird das Ganze natürlich durchsichtig. Aber wenn wir wissen wollen, wenn eine Frau wegen einer Schwangerschaft zum Arzt geht, dann rechnet der Arzt ja irgendwas ab. Dann gibt es Abrechnungsziffern. Und da kann man natürlich, so das haben ja Tom Lausen und sein Team sehr schön gemacht, kann man die Daten, die Entwicklung der Daten bei den Krankenkassen ganz schön sehen. Und da kann man sehen, wie viele Frauen denn da wegen der Schwangerschaft zum Arzt gegangen sind, wie viele Tests gemacht worden sind, da wird ja nicht gleich dokumentiert, wie der Test. Man kann sehen, ob die Frau dann nochmal gekommen ist wegen einer Schwangerschaft. Und dann kann man davon ausgehen, dass der Test positiv war. Also man kann schon da Daten kriegen, aber hauptsächlich sind es wohl die Krankenkassen, die das Ganze dann für die gesetzlich Versicherten zumindest dokumentieren. Ich weiß nicht, wie das in Italien ist, wie da das mit der Kostenübernahme für die Schwangerschaften ist, aber immer wenn bezahlt wird, wird auch was dokumentiert.
Genau, da müsste könnte man vielleicht tatsächlich die gesetzlich Versicherten, ob es da irgendwelche Statistiken gibt, auf die man zugreifen kann.
Ich glaube, Tom Lausen und sein Team, die haben da auch schon Daten gesammelt. Müsste ich mal nachgucken, jetzt weiß ich nicht.
Mhm. Ja, also ich werde mich da mit Gynäkologen und allgemeinen Medizinern zusammenschließen, um das System, ja, wie die Daten zu den Schwangeren erfasst werden, genau zu verstehen, um dann eben entsprechend zielführend die Anfragen stellen zu können. Denn als Landtagsabgeordnete stehen mir die natürlich zu.
Renate, noch eine Frage. In Bergamo gab es doch damals auch diese, ich glaube, da war gegen die Staatsanwaltschaft ermittelte, hatte Ermittlungen damals aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere, gegen den dortigen Leiter des Gesundheitsamts oder der zuständigen Chef der zuständigen Gesundheitsbehörde eben wegen auch der Fehlbehandlungsthematik. Ist da eigentlich noch mal was Weiteres daraus ergeben?
Da hat sich eigentlich nichts Großartiges ergeben. Also aus dieser staatsanwaltschaftlichen Ermittlung in Bergamo ist nichts Großartiges herausgekommen. ist es letztendlich herausgekommen, dass der Lockdown zu spät gekommen wäre. Also es ist im Grunde nur eine Bestätigung für eigentlich Maßnahmen gekommen, die wir ja als nicht so fundiert sehen. Also diese Ermittlungen, die wurden, also sowohl die Anzeigen als auch die Ermittler selbst, die waren alle unter der Ägide von Menschen, die an und für sich noch nicht die komplette Information beziehungsweise die Information über das hatten, was wirklich gelaufen ist. Und wir haben leider in Italien, was die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen anbelangt, die wirklich zu führen wären, also die werden alle archiviert. Wir haben mittlerweile vermehrt Freisprüche von vor den Strafgerichten von Personen, die zum Beispiel jetzt aus unlängst auch ein Zahnarzt, der, obwohl er eben nicht geimpft war und deshalb von seiner Kammer das Berufsverbot, das zeitweilige erteilt bekommen hatte, der hat weitergearbeitet und wurde dann staatsanwaltschaftlich verfolgt, aber der ist jetzt freigesprochen worden vor Gericht. Also es gibt jetzt schon Strafrichter, die einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass diese unsäglichen Covid-19-Impfstoffe eben nicht die Wirkung haben, aber vor allem auch im Falle von jemand. Ich habe meinen Mandanten, ich hatte ja auch Ärzte, freiberufliche Ärzte, die sich nicht impfen ließen, die suspendiert waren dann von der Kammer, also praktisch einem zeitweiligen Berufsverbot deshalb unterlegen sind. Und die haben aber gesagt, ich muss weiterarbeiten, ich kann nicht einfach nicht mehr arbeiten. Dann habe ich allen geraten, okay, mach aber auf jeden Fall alle 48 Stunden einen PCR-Test, dokumentier das für den Fall, dass dann eine Kontrolle kommt, ist dann Nachweis da. Es gab also in der ganzen Zeit über einen negativen PCR-Test, nachdem ja der PCR-Test vom Staat auch als ein probates Mittel des Nachweises des Virus beziehungsweise des Nichtvorhandenseins des Viruses propagiert wurde. Also in dem Fall habe ich für meine Mandanten diese Vorsichtsmaßnahme angeraten und es ist an und für sich dann auch niemandem passiert, dass dann eben ein weiteres Nachspiel gegeben hätte. Einige, aber nicht unter meinen Mandanten, einige Ärzte hatten aber dann ein Nachspiel, aber die werden jetzt doch alle freigesprochen. Also da sehen wir vielleicht in Italien ein wenig eine vernünftigere Entwicklung, zumindest was den strafrechtlichen Teil anbelangt, als in Deutschland. Ja, weil das, was ich in Deutschland beobachte, ist wirklich, also ich muss als Rechtsanwältin sagen, unglaublich. Also es ist, da wird einem Angst und Bange, wenn man sieht, welche unsinnigen, absolut nicht begründeten Urteile da gefasst werden und Menschen strafrechtlich abgeurteilt werden, die wirklich nichts verbrochen haben.
Aber ihr habt ja auch den Vorteil, dass ihr Strafrichter habt und keine Staatsanwälte. Bei uns sind die Staatsanwälte ja weisungsabhängig. Da kann der Minister zum Beispiel sagen, kann denen sagen, was sie tun sollen, oder kann sagen, stellt das ein. Der Justizminister, das ist ja bei euch in Italien nicht möglich. Das sind ja selbstständige Strafrichter, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, aber Achtung, Wolfgang, der Richter ist immer selbstständig. Davon gehe ich auch in Deutschland aus. Und der Staatsanwalt ist ja der Ankläger. Und der Staatsanwalt Die Staatsanwälte machen in Italien leider in diesem, eben in dieser Zeit auch keine gute Figur. Es sind eben, wenn, dann die Strafrichter. Der Vorteil vor einem Strafgericht sollte sein, dass die Beweise zur Entlastung des Angeklagten berücksichtigt werden müssen, Berücksichtigung finden müssen. Das heißt, ein Richter kann nicht über die hinweggehen, ja, selbst wenn der Staatsanwalt, weil er einfach rot sieht, trotz nicht vorliegender Evidenz die Anklage erhebt, dann muss der Richter aber, der hat dann die Pflicht, sich die Beweise zu prüfen. Die Beweisaufnahme erfolgt ja auch im Prozess, in der Verhandlung. Und nur wenn das nicht funktioniert, wie ich sehe, dass das in Deutschland vor allem nicht funktioniert, dass da einfach schwarz für weiß erklärt wird von den Strafrichtern, ja, da geht es um Strafrichter, dann ist es etwas, was mit Rechtsstaatlichkeit einfach nichts mehr zu tun hat. Und da muss ich sagen, das sehe ich glücklicherweise in Italien doch eine andere Situation. Wir haben vor den Strafgerichten doch im Regelfall, natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, aber im Regelfall haben wir doch die Möglichkeit, den Beweis anzutreten, dass ein Verhalten eben nicht schädlich war, niemanden anderen in Gefahr gebracht hat. Es gibt natürlich einzelne Urteile, die in eine andere Richtung gehen, aber es gibt sehr, sehr viele Urteile, die ganz anders ausfallen.
Und wie ist insgesamt bei den von dir vertretenen Fällen vor Gericht, wie läuft's da? Gibt es da irgendeine Art von Durchbruch? Du hast ja auch spektakuläre EU-rechtliche Verfahren laufen. Ich weiß nicht, das hatte sich ja dann auch teilweise sehr verdichtet. Du sprachst vorhin nochmal an, diese Interessenkonflikthaftigkeit, die da besteht bei den Entscheidungsträgern. Wie ist denn da, gibt es da irgendein Licht am Horizont? Wie ist das? Was sagst du dazu?
Ja, also ich möchte vorausschicken, dass das Licht am Horizont wir Europäer vielleicht aus den USA sehen können, sollten dann effektiv Robert Kennedy als Gesundheitsminister angelobt werden und die bereits nominierten Verantwortlichen der drei wesentlichen eben Institutionen FDA, CDC und NIH ihr Amt antreten. Das ist unsere echte Hoffnung als Europäer. So traurig und so absurd es klingt, Europa hat versagt. Insbesondere die Judikatur, also die Justiz hat versagt. Das ist eine totale Bankrotterklärung mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ich möchte kurz ausführen, was wir auf EU-Ebene haben. Wir haben ja dort die beiden Gerichte erster und zweiter Instanz, also das Gericht der Europäischen Union, das erste Instanz und dann den Europäischen Gerichtshof, ist behängen derzeit, übrigens eben aus Italien kommend, drei Verfahren mittlerweile vor dem Europäischen Gerichtshof. Zwei sind von mir, ein anderes Verfahren ist von Kollegen, kommt immer aus Italien. Ich habe ja für einen Vater von minderjährigen Kindern die nicht mehr bedingte Zulassung der beiden mRNA, sogenannten Impfstoffe, wegen offenkundiger, gröbster Verletzung des europäischen Arzneimittelrechts, allen voran der Behandlung als Impfstoffe, obwohl das natürlich keine Impfstoffe sind, sondern gentechnische Injektionen und deshalb der weitaus strengeren den Zulassungsbestimmungen zu den also Gentherapeutika, zu den sogenannten neuartigen Therapieprodukten hätte unterworfen werden müssen. Das andere Verfahren betrifft einen italienischen Arzt, ja, das wird für einen italienischen Arzt geführt, der eben sagt, ich bin ja von der Regierung praktisch im Grunde aufgerufen worden, diese Substanzen zu spritzen, ja, und ich muss ja meine Patienten aufklären. Und die Aufklärung, die ist aber, das, was ich gesehen habe, steht in diametralen Gegensatz zu dem, was aus den ja also zu dem, was offiziell propagiert wird, was auch aus den teilweise aus den Beipackzettel hervorgeht, aus der Anwendungsinformation. Und vor allem auch dort die Begründung, das hat nichts mit Impfstoff zu tun, dass es kann nicht behandelt werden, gleich behandelt werden wie ein traditioneller Impfstoff. So uns sowohl in meinem Fall als auch im Fall des Arztes wurde uns vom Gericht der Europäischen Union, also von der ersten Instanz, die Klagelegitimation abgesprochen mit einer Begründung, die aber nicht hält, denn wir haben die Beschlüsse, die Zulassungsbeschlüsse der Europäischen Kommission, die ja zentral diese sogenannten Impfstoffe, die Anhänge. Und in den Anhängen sind eben die Anwendungsanweisung für das Fachpersonal und der Beipackzettel für die eben für die Impflinge. Und das ist natürlich die Information, die Falschinformation, die da veröffentlicht ist. Das ist etwas, das nicht nur das gesamte Fachpersonal angeht, sondern eben uns alle als Bürger. Und das haben wir jetzt auch vor dem Europäischen Gerichtshof, also wir sind dann in zweite Instanz gegangen und haben das in unserer Berufung vor dem Europäischen Gerichtshof im Detail ausgeführt. Ich habe übrigens, meine Verfahren werden in deutscher Sprache geführt, währenddessen das andere Verfahren in italienischer Sprache geführt wird. Ich habe das Ganze auch schon veröffentlicht. Also man kann auch die Berufungsklage einsehen, denn sie enthält sehr viel interessante Information. Der Stand, der Verfahrensstand ist jetzt folgender. Ich möchte aber noch kurz auf das Verfahren in erster Instanz zurückkommen, denn was wir dort gesehen haben an Zusammensetzung des Richtersenats, also das schlägt dem Fass den Boden aus. Wir hatten als berichterstattenden Richter den deutschen Richter Johannes Christoph Leitenberger, der praktisch bis 2019 führender Beamter in der Europäischen Kommission war. Er war praktisch der Leiter des Kabinetts des EU-Kommissionspräsidenten Manuel José Barroso, der CEO von Gavi ist mittlerweile, ja, Gavi ist ja die Allianz der Impfstoffhersteller, also, und dieser berichterstattende Leiter in eben allen drei dieses Verfahren war über viele Jahre hinweg, also in allen Präsidenten von Gavi, der Impfallianz, der Kabinettsleiter. Und auch in der Zeit, wo 2009 die Europäische Kommission unter Leitung von José Manuel Barroso ja diese Bestimmung erlassen hat, nach welcher allein formalrechtlich als Impfstoffe definierte Substanzen, und zwar unabhängig von deren effektiven Zusammensetzung und Wirkungsweise, von der Anwendung der strengen Bestimmungen zu den Gentherapeutika beziehungsweise zu den Therapieprodukten der neuartigen eben Generation ausgeschlossen sind. Ja, das hat Barroso verbrochen unter Anführungszeichen und sein damaliger Kabinettsleiter, sprich der höchste politische Beamte, war eben dieser Richter am Europäischen Gericht, Johannes Christoph Leitenberger. Als ich das festgestellt habe, habe ich natürlich sofort einen Rückweisungsantrag in Bezug auf diesen Richter beim Präsidenten des Europäischen Gerichts in Luxemburg eingereicht. Aber mein Antrag wurde nicht angenommen, weil man das nicht als Grund der Befangenheit sah, obwohl in unseren Verfahren die Prozessgegnerin die Europäische Kommission ist. Also es ist unglaublich, aber nicht nur das. Wir haben dann in der Begründung der Ablehnung unserer Prozesslegitimation, also in meinen Urteilen, nicht in jenen der Kollegen, die für den italienischen Arzt prozessieren, aber in meinen beiden Urteilen für den italienischen Vater Minderjährigen hat dann doch dieser ehemalige Kabinettschef von Barroso, jetzigem Präsidenten von Gavi, ja, ein obiter Diktum, das heißt nebenbei, ohne auf den Sachverhalt einzugehen, weil man ja einfach nur die Prozesslegitimation uns abgesprochen hat, dann einen ganzen Absatz eingefügt, wo er erklärt, hört, hört, es stünde den Mitgliedstaaten auf jeden Fall zu, den Ärzten, wenn notwendig, auch mit Zwangsmaßnahme zu oktroyieren, diese experimentellen Substanzen zur Anwendung zu bringen. Das ist Mindset des Dritten Reichs. Und dass das von einem deutschen Richter kommt, ja, also es gibt dem Ganzen natürlich nochmals eine besondere Note von einem Richter, der der Kabinettschef von Barroso war, dem jetzigen Präsidenten der Gavi, der Impfallianz. Das ist die Situation der Gerichtsbarkeit auf europäischer Ebene. Es ist ein Super-GAU an Skandal. Und ich kann nur sagen, wenn sich das definitiv so entwickelt, jetzt auch vor dem Europäischen Gerichtshof, dann bin ich für einen Austritt aus der Europäischen Union. Denn wenn das die Gerichtsbarkeit ist, die uns EU-Bürger zu Versuchskaninchen degradiert von experimentellen Substanzen im Interesse dieser kriminellen Impflobby, durch dort positionierte Richter wie diesen Leitenberger, ich wiederhole, Kabinettschef von Barroso in all seinen Amtszeiten, und Barroso ist jetzt CEO von Gavi Impfallianz, also dann kann es nur heißen, raus aus dieser Europäischen Union. Und da diese Einsicht habe ich als glühende Europäerin noch vor, ich würde sagen, 7 Jahren, 6 Jahren in den letzten Jahren entwickelt, nachdem ich mit Entsetzen feststellen musste, was hier läuft. Wie gesagt, jetzt laufen die Berufungsverfahren gegen die Ablehnung unserer Klagelegitimation und es ist so, also die im Verfahren meiner italienischen Kollegen hätte an und für sich die Entscheidung jetzt nebenbei ohne mündliche Verhandlung. Wir kriegen, also meine Kollegen haben vor dem Europäischen Gerichtshof keine mündliche Verhandlung bekommen. Auch das hat uns natürlich sofort nicht gefallen. Also das Urteil hätte einfach nur schriftlich aufgrund der schriftlichen der Schriftsätze gefällt werden sollen. Das ist schon kein gutes Anzeichen. Aber die Urteilsverkündung die Verhandlung für die Urteilsverkündung ist kurzerhand verschoben worden. Also das hätte jetzt an und für sich am 16. Dezember stattfinden sollen, aber das wurde kurzerhand verschoben. Wir wissen den neuen Termin noch nicht. Und meine beiden Verfahren wurden zwischenzeitlich ausgesetzt in Erwartung der Entscheidung in diesem Verfahren, das rein zeitlich ein paar Monate vor meinen begonnen hat am Europäischen Gerichtshof. Und ich bin noch in der Situation, dass je nachdem, was jetzt entschieden wird in dem anderen Verfahren, ich dann noch nachlegen kann mit Schriftsätzen. Und ich werde diesen Skandal der Rechtsprechung in Luxemburg durch Richter, die offensichtlich dort stationiert sind, in einem Auftrage der Impflobby sicher nicht nur auf nationaler Ebene behalten. Das müssen alle EU-Bürger wissen.
Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Du hattest ja auch individuelle Verfahren. Ich erinnere an einen Fall von einem verstorbenen jungen Mann, der... Warst du da nicht tätig und hast dessen Mutter oder dessen Angehörige vertreten in Bezug auf gegebenenfalls Schadensersatzforderungen? Ja. Wie hat sich denn das entwickelt?
Nächster, Nächster Skandal. Nächster Skandal, da war ja auch Arne Burkhardt zunächst als Gutachter, als von mir bestellter Gutachter tätig. Und das war für uns auch in diesem Verfahren, ich würde sagen, jetzt natürlich rein menschlich, dass es Arne nicht mehr gibt, ist schon eine Katastrophe und extrem traurig. Aber es war auch für den Fall eine große Katastrophe, denn Arne hatte gerade auch in diesem Fall etwas festgestellt, was er dann nicht mehr zu Papier bringen konnte, leider. Aber abgesehen davon, wir hätten schon so viel Material gehabt und ich habe es dann auch geschafft, einen Ersatz, also Arne kann man nicht ersetzen, aber doch einen Mediziner dann als beizuziehen, der dann das doch gut weitergeführt hat. Ich betreibe ja dieses Verfahren im Auftrage der Mutter und ein Kollege im Auftrage des Bruders. Und wir haben wirklich, also die Fakten sind alle auf unserer Seite. Es kam zu einer Einstellung des Verfahrens durch den Untersuchungsrichter, die wir aber jetzt angefochten haben, denn es hat prozessuale Fehler gegeben, die es uns ermöglichen, jetzt auch diese Einstellung anzufechten. Aber auf was ich jetzt zu sprechen kommen möchte, trotz der enormen drückenden Faktenlage, aber auch rein juristischen Darstellung der Verletzung klarer arzneimittelrechtlicher Verpflichtungen durch in dem Fall der Trentiner Sanitätsbehörde, die diesen jungen Mann in einem Drive-Thru, also der ist ja nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen, einfach diese Nadel in den Oberarm gejagt hat, ja, ohne Abklärung, ohne nichts, schon geschweige denn mit einer ärztlichen Verschreibung, die laut Zulassungsbedingungen für die Verimpfung auch dieser sogenannten Impfstoffe notwendig wäre, dieses Verfahren eingestellt und der Kern der Begründung ist No-Vax-Theorien. Das seien alles No-Vax-Theorien. Also wir zeigen jetzt auch strafrechtlich diesen Richter an. Also es ist unerhört, was sich die herausnehmen. Also nach wie vor, das ist ja das Erschütternde in dieser Zeit, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Fakten erst recht bei den Richtern, die ja das dokumentarisch mit institutioneller Dokumentation vorgelegt bekommen, ankommen sollte und ein Umdenken veranlassen sollte, dass bei ganz, ganz vielen wir nach wie vor dieselbe arrogante, ablehnende Haltung vorfinden und die mit einem Wegwischen, das als Theorien von einfach Impfkritikern abtun. Das ist natürlich etwas, was, ich kann mich nur wiederholen, nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat. Da haben wir es, da sind wir in dem Bereich der Psychiatrie, der Psychologie. Also das sind natürlich alles Leute, also mindestens 95% der Richter sind durchgespiked, auch mehrmals. Also da gibt's Richter, die haben sich mindestens 5-mal spiken lassen, die glauben an diesen Scheiß unter Anführungszeichen. Und die haben ganz einfach auch eine psychologische Sperre für sich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie einfach einem Schwindel aufgesessen sind und dass sie sich möglicherweise eben sehr Schlechtes angetan haben. Und da braucht es schon eine große intellektuelle Ehrlichkeit, um sich diesen Fakten zu stellen. Ich habe das gerade heute mit einem Rechtsmediziner besprochen, der auch mir eben einem bei Gericht eben akkreditierten Rechtsmediziner, der sehr viele Gutachten macht, eben gerade für Richter und Staatsanwälte, und der mir heute mit großem Unverständnis festgestellt hat, dass er auch jetzt noch seine Kollegen, also Mediziner, Kardiologen trifft, die sich die sechste Dosis gegeben haben. Und und Covid bekommen. Also es ist, wir leben in einem, also Europa, ja, also die europäische Gesellschaft, die ist im Niedergang offensichtlich. Das, was sich als Intelligenz ja wehrt, hat zum Großteil einen Totalausfall hingelegt. Und ja, wie gesagt, wir haben bei den allermeisten, mit ganz wenigen Ausnahmen, auch Fällen von eben Toten kurzfristig nach, also dieser junge Mann ist gestorben 10 Tage nach der ersten Covid-19-Injektion. Und was wurde festgestellt? Angeblich ein Aneurysma. Aber hier stellt sich ja, abgesehen davon, dass es auch pathologisch, also Arne war überhaupt nicht der Meinung, dass es ein Aneurysma ist. Aber auch wenn es eines gewesen wäre, stellt sich ja die Frage, was hat unter Umständen den Blutdruck so in die Höhe schießen lassen oder was ist hier abgelaufen, dass diese Gefäßwand dann geplatzt ist? Denn wir wissen ja, viele von uns haben ein Aneurysma und werden sehr alt damit, gerade weil es eben Menschen gibt mit eben so Gefäßwandausbuchtungen, sollten solche Substanzen, die auch nachweislich zu einem sprunghaften Anstieg des Blutdruckes eben führen. Wir haben eben einen der Gutachter, das ist eben ein Professor, ehemalige Professor der Universität Verona, der hat letztendlich auch frühzeitig in Ruhestand gesetzt aufgrund seiner kritischen Stellungnahmen in dieser Zeit. Der hat eben nachgewiesen, hat in diesem Fall auch, dass eben durch diese mRNA Injektionen eben auch der Blutdruck sprungartig nachweislich aufgrund von internationalen Studien eben ansteigt und dass er auch dann der Auslöser eines Platzens eines solchen Aneurysmas sein muss. Aber was machen die Staatsanwaltschaften und die Gerichte? Abgesehen davon, dass in diesem Fall überhaupt nicht klar ist, war es ein Aneurysma oder nicht. Aber selbst wenn es eins wäre, stellt sich ja die Frage, ja, ist dieses Aneurysma möglicherweise dadurch dann eben zum Reißen gerissen und hat es deshalb dann eben diese massive Gehirnblutung gegeben. Und wir haben es hier, und das ist ganz wichtig, und dann muss ich euch langsam verlassen, weil ich einen nächsten Termin habe, aber eine wichtige Information noch, das Dramatische, generell bei Impfschäden, aber insbesondere eben auch bei diesen Covid-19-Injektionen, ist eben dieser unsägliche WHO-Algorithmus, ja, also praktisch diese Deduktion, ich nenne sie unlogische Deduktion, die WHO hat sich hier was, das heißt die Hintermänner, die Impfkriminellen, nenne ich sie mittlerweile, haben sich hier was ausgedacht, um von vornherein die möglichen Kausalzusammenhänge auf ganz wenige Fälle herunter zu reduzieren. Und zwar, wie läuft das? Im Gegensatz zu Schäden bei anderen Medikamenten, wo man grundsätzlich schaut, kann es einen Zusammenhang geben mit der Verwendung dieses Medikaments, wird bei Impfstoffen von vornherein, wenn es eine weitere mögliche, nur mögliche Ursache für den Schaden gibt, wird von vornherein der Kausalzusammenhang mit dem Impfstoff ausgeschlossen. Das ist kriminell. Ich meine, das ist Vorsatz. Allein dieser Algorithmus, den sich die WHO ausgedacht hat und den die Mitgliedstaaten in die Judikatur und die Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten übernommen haben und damit den Bürgern in den allermeisten Fällen die Möglichkeit nehmen, einen Schaden, von Schadenersatz reden wir gar nicht, also Schadenersatz wird ja gegenüber den Impfherstellern geltend gemacht, sondern eine Vergütung, die praktisch die Vergütung, die der Staat vorsieht, ja, bei eine Entschädigung, nennen wir es so, im Italienischen heißt Indennizzo, also eine Entschädigung, die der Staat vorsieht im Falle eines bestätigt festgestellten Impfschadens. Also das hat man dadurch auf ein Minimum der Fälle reduziert. Überall dort, wo jemand das Pech hat, dass auch nur die Möglichkeit einer anderen Ursache vorliegt. Und in dem Fall hat man eben bei dem jungen Mann einfach gesagt, ja, der junge Mann hat viel Sport betrieben, er hatte ein Aneurysma und durch das vielen Sport ist das Aneurysma geplatzt. So, damit ist sämtliche Diskussion zum Kausalzusammenhang seiner massiven Gehirnblutung, siehe da, 10 Tage nach der Injektion dieser experimentellen Substanz vom Gericht ausgeschlossen worden. Das lassen wir natürlich so nicht stehen. Wir betreiben jetzt den Widerruf der Archivierung, gleichzeitig eben Strafanzeige gegen den Richter, so dass wir dann auch bei der Wiederaufnahme einen anderen Richter haben, in der Hoffnung, dass dann in der Zwischenzeit, und ich kann mich nur wiederholen, durch nach behördlicher Feststellung der Wahrheit zu diesen Mordsekreten, dann endlich vielleicht auch die Gerichte in Europa wieder funktionieren, die materielle Wahrheit festzustellen.
Oh Gott, naja, also es ist schon wirklich erschreckend. Also auf der einen Seite, ich finde, es ist sehr positiv, dass du da jetzt so wirken kannst und auch überhaupt, dass du so unglaublich unermüdlich an diesen Themen dran bist. Und ich denke und hoffe, dass eines Tages da auch der Durchbruch erzielt wird. Aber es ist natürlich gleichzeitig erschreckend, mit welchen Versteinerungen wir es weiterhin zu tun haben. Ja, also dass es doch so zäh ist und so auch, wie will man sagen, es ist ja geradezu eine Verblendung oder eben das Negieren der ganzen Wahrheit und der Erkenntnisse, einfach weil man natürlich den Hals aus der Schlinge ziehen möchte oder eben auch nicht derjenige sein möchte, der da den ersten Stein wirft, ja, in dem Glashaus, ja, in dem die da sitzen.
Genau. Und Komplizen unter Anführungszeichen hat da die Richterschaft und der Justizapparat insgesamt. Und ich nehme jetzt natürlich jene Mitglieder der Justiz aus, die gibt's natürlich, die ordentlich arbeiten, aber das sind leider zu wenige. Also mein Respekt gegenüber der Justiz ist in diesen Jahren auf einen Nullpunkt gesunken. Aber was ich sagen will, unbewusste Komplizen dieses Versagens des Rechtsstaates ist auch, würde ich sagen, 2/3 der Bevölkerung, die nach wie vor, obwohl die Informationen jetzt offen liegen, gar nicht wissen wollen, was Sache ist. Das ist das Tragische. Denn man will der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Es ist wahrscheinlich für die meisten eine zu schmerzhafte Erfahrung, sich eingestehen zu müssen, erstens einmal so einem enormen Betrug aufgesessen zu sein. Und zweitens vor allem, und ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn sich jemand mit dieser Sache beschäftigt, eingehend auch gerade, was es bedeutet, diese Covid-19-Injektionen, sich das dann zu verkraften, wenn man mehrere Injektionen hatte und dann auch unter Umständen sich überlegt, ja, was kann das für langfristige Wirkungen haben? Man spricht ja eben wie der Leiter des Nationalen Instituts für globale Gesundheit, der obersten italienischen Gesundheitsbehörde, dargelegt hat. Die Mechanismen sprechen eindeutig dafür bei diesen mRNA-Injektionen, dass es zu Krebsentwicklungen kommt und zu Autoimmunerkrankungen. Und er macht darauf aufmerksam, wir werden noch viele Nebenwirkungen erst in Zukunft sehen. Also wenn Leute, die sich mit diesen Dingen spritzen haben lassen, und wir wissen leider, ist der Großteil der Bevölkerung darauf reingefallen, weil wir eine eine totale Desinformation hatten, eine systemische, und eben auch leider der Großteil der Mitglieder des Justizapparates. Das ist natürlich das Fatale an der Situation. Wir haben es mit einer in der Geschichte noch nie dagewesenen Situation zu tun, wo der Feind eigentlich nicht nur diese Kriminellen sind, die das Ganze inszeniert haben, sondern wo wir es jetzt auch mit einem Großteil der Bevölkerung zu tun haben, die fürchte ich nachhaltig in einem diabolischen dramatischen Käfig gefangen ist und sich enorm schwer tut, daraus auszubrechen, um der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Und mit diesen Worten muss ich euch verlassen, denn ich muss jetzt dringend in einen anderen Termin. Und trotz der in diesem Bereich alles andere als derzeit noch komfortablen Situation, obwohl, wie gesagt, die Wahrheit ans Licht kommt, immer mehr, dennoch gesegnete Weihnachten. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe auf das Jahr 2025 und ich hoffe, in den USA läuft alles wie geplant. Und finde es als Europäerin extrem traurig, dass wir es bis dato nicht geschafft haben, uns selbst hier aus dieser Situation zu retten. Das ist etwas, was uns in Zukunft stark beschäftigen sollte, denn das kann es nicht sein.
Nein. Renate, ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr umfangreiche Darstellung. Also prima, dass wir dieses Update bekommen haben. Herzlichen Dank für deine Arbeit und ja, weiter gutes Gelingen und auch eine gute Erholung über Weihnachtszeit und Neujahrszeit. Guten Start ins neue Jahr. Und ja, mal gucken, was 2025 bringt. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Dinge zueinander kommen werden, die vielleicht sogar auch, wer weiß, einen Dominoeffekt haben können. Irgendwo glaube ich, dass dass der Schweizer Käse doch langsam zu schmelzen beginnen wird. In diesem
Hoffen
Sinne.
Wir es.
Macht's gut.
In diesem
gut.
Sinne.
Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten, Renate. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ja, ich begrüße unseren nächsten Gast, Lars Oberndorf. Ich hoffe, er kann uns sehen und hören. Hallo, lieber Lars. Ich möchte mich erstmal entschuldigen. Es ist länger gegangen als mit dem Gespräch, als wir geplant hatten. Das war schon ein früherer Start unseres Gesprächs vorgesehen. Aber Renate hatte doch so viel. Sie war ja jetzt eine ganze Weile nicht bei uns. So viel zu berichten, was sich da in der Zwischenzeit getan hat oder auch eben nicht getan hat, dass wir das eben doch jetzt auch aus unter anderem auch historisch-dokumentatorischen Gründen eben auch so doch dann ausführlicher einfangen wollten, diese Darstellung, als wir das eben ursprünglich geplant hatten. Nun freue ich mich aber, dass du da bist und wir wollen ja auch jetzt gemeinsam einmal gucken, was sich in dem von dir näher betrachteten Bereich oder in dem Bereich, in dem sich deine Aktivitäten abspielen, auch Neues getan hat. Du bist ja bei Polizisten für Aufklärung. Du kommst aus dem Polizeibereich und da hat sich ja, wir haben ja auch schon mehrfach mit dir gesprochen und da hat sich auch einiges getan, was wir uns anschauen wollen, wo wir einmal die ganzen lose hängenden Fäden, vielleicht auch im Ausschuss, wo man sich fragt, wie ist das Ganze, was hat sich da weiterentwickelt oder da weiterentwickelt, da würden wir gerne jetzt mit dir zum Jahresausklang auch mal eine Wasserstandsanzeige bekommen, was sich so alles getan hat. Lieber Lars, ich darf erstmal dich bitten, dich noch einmal vorzustellen oder die Aktivitäten, die du beobachtest, an denen du dran bist, an denen du mitwirkst, vielleicht einmal etwas näher darzustellen.
Erstmal vielen Dank, liebe Viviane. Könnt ihr mich gut hören?
Sehr gut, ja. Wir können dich auch sehr gut sehen.
Okay. Und auch natürlich schön, wieder hier sein zu dürfen und auch hallo an Dr. Wolfgang Wodak. Erstmal, was die Verspätung angeht, überhaupt kein Problem. Das waren ja sehr spannende und sehr wichtige Themen, die gerade vorgestellt und diskutiert wurden. Und das Ganze muss ja auch zeitgeschichtlich dokumentiert werden, also alles im grünen Bereich. Kurz zu mir, für die Zuschauer, die mich vielleicht noch nicht kennen, Björn Lars Oberndorf. eins der Gründungsmitglieder und momentan erster Vorsitzender von Polizisten für Aufklärung und Teil der Blaulichtfamilie. Auch um das vielleicht chronologisch kurz darzustellen, Polizisten für Aufklärung wurde ja Dezember 2020 gegründet durch ehemalige Polizeibeamte und aktive Polizeibeamte und Soldaten. Schwerpunkt war die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der sogenannten staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen und den Umgang auch gerade in den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wenn Menschen Rückfragen hatten oder gegebenenfalls sogar Kritik geäußert haben, weil wir damals halt das Gefühl hatten, dass die Maßnahmen nicht verhältnismäßig sind. Dieses Gefühl hat sich ja mehr als bestätigt und ist ja auch auf ganz vielen Ebenen belegbar. Und wir uns von Anfang an gewundert haben, wie mit Beamten und Beamtinnen umgegangen wurde, die Rückfragen hatte oder remonstriert haben. Und wir auch den Eindruck gewonnen haben, dass die Gewerkschaften ihre Arbeit nicht gemacht haben. Das war ja der Grund der Gründung im Dezember 2020. Dazu wurde auch 2023 dann in Österreich die Blaulichtfamilie gegründet, auch ein Zusammenschluss zu den Polizisten für Aufklärung auch gehört, aber dann noch mehr auch mit Soldaten, Feuerwehrleuten, Justiz und vielen, vielen anderen Bereichen, um einfach die Arbeit der Gewerkschaften etwas übernehmen zu können, um aufklären zu können und Hilfe vermitteln zu können und um auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich selber bin ehemaliger Polizeibeamter, habe die Polizei aber lange vor Corona schon verlassen, bin aber auch Kriminologe und Polizei- und Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Verfassungsrecht und freue mich, dass ich heute zum Ausklang des Jahres nochmal bei in der Stiftung Corona-Ausschuss dabei sein darf.
Gut, dann lass mal... Hörst du mich? Genau. Lass mal darüber sprechen. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe Urteile, Entwicklungen gesehen, auch in dem Bereich, wo Menschen ja von der Polizei drangsaliert worden sind, wo vielleicht auch Polizeibeamte zu Maßnahmen veranlasst wurden, die sie so gar nicht wollten unbedingt. Da gab es ja auch durchaus kritische Personen. Ich habe auch mal am Rande einer Demonstration mit einer ganzen Reihe kritischer Polizisten gesprochen, die ja damals auch Zweifel hatten an der Rechtsstaatlichkeit dieses ganzen Vorgangs. Und wie ist denn im Moment so, was kriegst du mit, wie laufen diese Verfahren, wie laufen diese Entwicklungen und was tut sich so in der Polizei? Also auch mit Blick eine Rückbetrachtung, wie sehen die das Geschehen von damals, also vielleicht auch aktive Beamte jetzt?
Okay, also wir können ja versuchen, das auch chronologisch darzustellen auf den verschiedenen Ebenen. Sehr das gern. Knüpft auch ganz gut an die Themen an, die gerade von der Frau Rechtsanwältin Holzeisen bereits teilweise skizziert wurden. Wir sind immer wieder überrascht, vor welcher teilweise undurchdringlichen Mauer wir immer noch stehen, wenn es um Gespräche geht und wenn es um das Thema Aufarbeitung geht, gerade auch Aufarbeitung in den Behörden. Ich meine, ich muss nicht all die Sachen wiederholen, die die letzten 4,5 Jahre publik wurden und auch die letzten Monate publik wurden oder auch letztes Jahr angefangen über das Schreiben der EMA, über die RKI-Files und so weiter und so fort. Also eigentlich müssten ja mittlerweile alle, die es wollen, mitbekommen haben, was die letzten Jahre passiert ist. Und dass gerade aus Sicht jetzt von Polizisten für Aufklärung, gerade auch die kritischen Beamten von Anfang an Recht hatten und genau das gemacht haben, was man von einem deutschen Beamten erwartet und notfalls auch remonstriert haben. Das ist ja die eine Seite. Des Weiteren sagen uns die Politiker, dass man nach vorne schauen sollte, dass Fehler gemacht wurden, dass man sich einiges zu verzeihen hat. In manchen europäischen Ländern gibt es eine kleine Aufarbeitung oder es gibt zumindest ein Entgegenkommen, um die gesellschaftlichen Gräben zu überwinden. Das erleben wir aus Sicht von Polizisten für Aufklärung und aus Sicht auch als Teil der Blaulichtfamilie nicht, also von den Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir Kontakt haben. Es werden immer noch sämtliche Disziplinarverfahren durchgeführt. Das heißt, man hätte jetzt ja eigentlich denken können, okay, jetzt wo so viele Informationen auf dem Tisch liegen und alle sich damit beschäftigen können und man weiß, dass die Eingriffe in den Schutzbereich der Grundrechte nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Genüge getragen haben, müsste man ja auch die angeblichen Dienstvergehen der Beamten nochmal anders würdigen, auch das außerdienstliche, die Wohlverhaltenspflicht oder das Neutralitätsgebot. Das ist aber nicht der Fall. Also bei den Kollegen, die wir vertreten oder die wir halt unterstützen und Kontakte zu Rechtsanwälten herstellen, laufen immer noch die Disziplinarverfahren. Es gab teilweise sogar Ausdehnungsverfügungen. Es laufen die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten immer noch mit dem Ziel, diese Beamten aus dem Dienst zu entfernen. Fast allen ist die Führung der Dienstgeschäfte untersagt worden. Manche wurden mittlerweile aus dem Dienst entfernt. Und das ist vielleicht auch gar nicht allen Leuten bewusst. Wenn ein Beamter aus dem Dienst entfernt wird, dann bedeutet das auch, dass er seine Pensionsansprüche verliert. Das heißt, wir stehen bei vielen unserer Mitglieder, aber auch bei den Menschen, mit denen wir im Kontakt stehen. Das müssen nicht alles Mitglieder sein, vor den Ruinen ihrer Existenz. Also nicht nur, dass es keine Aufarbeitung gibt, nicht nur, dass es keine Rehabilitierung gibt, sondern die Verfolgung geht ungebremst weiter. Das ist schon mal auf Ebene erstmal der Polizeibeamten, die jetzt auch mit dem Verein im Kontakt stehen. Mhm. Das genauso ist es ja auch bei den Soldaten. Das wurde ja auch schon in dem Corona-Ausschuss mehrfach thematisiert. Thema Gehorsamsverweigerung, weil sie die sogenannte Impfung damals nicht akzeptiert haben. Auch da wird ja massiv die rechtliche Verfolgung immer noch vorangetrieben. Auf der anderen Seite merken wir teilweise bei den Behörden auf Ebene der normalen Mitarbeiter durchaus ein kleines Umdenken, dass man bei bestimmten Überlegungen etwas kritischer wird und dass man auch bestimmte Dinge heute anders sieht als vielleicht noch im Jahr 20 oder 21. Es ist aber nicht unbedingt die breite Masse. Das passt auch ganz gut zu dem, was die Frau Rechtsanwältin gerade gesagt hat. Es hat anscheinend sehr, sehr viel mit Neutralisierungstechniken oder mit Verdrängungsmechanismen zu tun. Man möchte sich eigentlich dieser Thematik gar nicht stellen. Man möchte auch gar nicht darüber reden, was man selber ja die letzten Jahre vielleicht mit angerichtet hat, wo man selber auch gegebenenfalls zum Täter wurde. Da möchte man am liebsten gar nicht drüber sprechen. Und umso aggressiver geht man gegenüber Menschen vor, die immer wieder den Finger in die Wunde legen. Das ist auf Ebene auch der Polizeibeamten unter anderem noch im aktiven Dienst, die nicht unbedingt jetzt Mitglied des Vereines sind oder mit denen wir aber dennoch teilweise im Austausch uns befinden oder auf Demonstrationen reden. Dann, das hast du gerade auch erwähnt, haben wir ja nicht nur die letzten Jahre eine massive Kriminalisierung von Teilen der Bevölkerung erlebt. Viele Bürger wurden mit Verfahren überzogen. Teilweise sehr viele Verfahren, wo man die Frage stellen muss, ob das nach dem Rechtsstaatsprinzip abgelaufen ist und ob das ganze Ermittlungsverfahren auch rechtsstaatlichen Prinzipien genügt hat. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben auch mittlerweile sehr viele Anfragen gestellt zur Zunahme, Vollstreckung, Durchsuchungsbeschlüsse, auch wegen Meinungsdelikten, aber auch Anfragen gestellt über die verschiedenen Parlamente zum Thema Polizeigewalt. Und es ist anscheinend mittlerweile so, dass es sich nicht bei allen, aber bei manchen Polizeibeamten der letzten Jahre, eine Tätigkeit entwickelt hat, um gegebenenfalls eigene rechtswidrige polizeiliche Maßnahmen im Nachhinein zu begründen, dass man eine Anzeige von Amts wegen fertig, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, natürlich bitte nicht auf alle polizeilichen Maßnahmen Polizeibeamten übertragen, aber zumindest in den Fällen, wo wir versuchen, Bürger zu unterstützen. Das heißt, es wird einfach behauptet, der Bürger hätte sich gegen die Polizei gewehrt, mit allen Konsequenzen, die das gegebenenfalls dann vor Gericht hat. Und da reden wir ja nicht über Banalitäten, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hat ja schon bestimmte Auswirkungen. Das heißt, auch da die Verfahren gegen die normalen Bürger werden nach wie vor vorangetrieben und nach wie vor durchgezogen, auch teilweise nach rechtswidrigen Vollstreckung Durchsuchungsbeschlüssen. Das heißt, um das Ganze mal etwas zu chronologisch darzustellen oder zu kategorisieren. Auf der einen Seite haben wir immer noch keine Aufarbeitung. Am liebsten möchte man über die letzten Jahre gar nicht mehr sprechen. Man möchte gar nicht darüber sprechen, welchen Hang zum Totalitären man gelebt hat. Auf der anderen Seite soll man aber der politischen Klasse alles verzeihen, nach dem Motto, wir müssen gemeinsam nach vorne schauen. Auf der anderen Seite wird aber massiv immer noch verfolgt. Es wird massiv nachgetreten. Und Menschen wie zum Beispiel Herr Detmar, Das sind halt Personen, die bekannt sind. Das sind Personen, die auch ein bestimmtes Forum haben und eine Öffentlichkeit haben. Es gibt aber als Spitze des Eisberges, wie Herr Detmar, dann gibt es tausende von Verfahren, die deutschlandweit laufen, gegen normale Beamte oder gegen letztendlich auch normale Bürger, die alle aufgearbeitet werden müssten, wo man erstmal wirklich den Status quo herstellen muss, wo die Leute rehabilitiert werden müssen und so weiter und so fort. Also tausende von Maßnahmenkritikern, die sich streng genommen nichts haben, zu Schulden kommen lassen, sondern teilweise noch genau andersrum wird ein Schuh raus, genau das getan haben, wenn sie jetzt Beamte waren, was sie tun sollten, nämlich auf Missstände hinzuweisen, stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, sind teilweise vorbestraft und diese Verfolgung, ich kann es teilweise nicht anders nennen, politisch Andersdenkender, geht nach wie vor unter der Instrumentalisierung der Exekutive und teilweise leider auch der Judikative nach wie vor weiter.
Und ich würde gern einmal, was das jetzt vielleicht ein bisschen so, bisschen anderer Aspekt. Du bist ja auch, hast ja viele kriminalistische Erfahrungen. Wie ist das eigentlich, wenn die Menschen damit konfrontiert werden, dass sie was gemacht haben, was nicht in Ordnung war? Also das ist ja auch die Frage. Ich habe neulich von dem Friedrich von Schirach, das ist ein Strafverteidiger, weiß nicht, ob er da immer noch in dem Bereich arbeitet, er schreibt auch Bücher, der ist da sehr erfolgreich. Und der meinte so, dass er das sozusagen bei jetzt auf jeden Fall Wirtschaftskriminellen so gut wie nie erlebt haben, dass die dann gesagt haben, nein, ich habe da tatsächlich was falsch gemacht, tut mir leid, ich sorge für irgendwie Ausgleich oder so. Und sieht man das, wenn man jetzt einem Täter auf der Spur ist, also es können ja jetzt auch andere Bereiche sein, ja, also wo jemand sich mit Schuld beladen hat, möglicherweise, und wo sich dann auch herausstellt, ist tatsächlich schuldig. In diesem Bereich haben wir, in unserem Bereich jetzt, der uns hier interessiert, haben wir ja auch sehr viele Aspekte, wo die Menschen sich schuldig gemacht haben. Wir hatten hier auch Opfer von zum Beispiel der Behauptung, dass jemand auf Demonstrationen eben auf die Vollstreckungsbeamten oder auf Polizeibeamte losgegangen ist, auf den Rücken gesprungen. Ich erinnere eine zierliche Frau, die da angeblich einen riesenhaften Polizisten versucht hat zu überwältigen und lauter Sachen in der Art. Also jemand hat da auch unwahre Dinge behauptet. Also wie groß ist denn die Neigung der Menschen dann einzuknicken und zu sagen, ja, da habe ich tatsächlich was gemacht, was nicht in Ordnung war, das zumindest irgendwie in Ansätzen auch einzugestehen? Oder inwieweit muss man damit rechnen, dass Menschen einfach, sobald man ihnen mit irgendwas auf den Pelz rückt, einfach immer in eine Abwehrhaltung gehen und sich eben überhaupt gar nicht dazu verständigen?
Also genau das sehen wir ja gerade quasi perfekt. Das können wir perfekt gesellschaftlich und politisch und auch in den Behörden letztendlich beobachten, um die Frage zu beantworten. Es gibt ja im Bereich der Kriminologie, gibt es sogenannte Theorien abweichenden Verhaltens. Das heißt, das ist das, was ich vorhin ganz kurz erwähnt hatte am Rande, jeder Mensch hat Neutralisierungstechniken. Also die wenigsten Menschen sehen sich ja wirklich als die Bösen. Das heißt, man weiß vielleicht, dass sein Verhalten, was man gerade an den Tag legt, falsch ist, aber man kann es sich gegenüber rechtfertigen. Also die wenigsten Menschen, da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, geben zu, dass sie die Bösen sind, vor die ihre Eltern sie immer gewarnt haben, um es mal ganz platt auszudrücken. Um es als Beispiel zu nehmen. Jemand betrügt seine Versicherung. Er weiß, dass dieser Versicherungsbetrug grundsätzlich erstmal falsch ist und dass man das eigentlich nicht macht und dass das gegebenenfalls auch strafrechtlich relevant sein könnte. Auf der anderen Seite sagt man sich dann aber, also rein theoretisch, ich habe da jahrelang eingezahlt und es ist noch nie was passiert. Das ist ein großer internationaler Konzern, das sind Kapitalisten und jetzt können sie mir als einem armen Bürger ja auch mal was auszahlen dafür, dass ich jahrelang letztendlich Prämien bezahlt habe. Oder wenn ich einen teuren Urlaub gebucht habe und ich klaue den Bademantel, weiß ich auch, dass das grundsätzlich moralisch verwerflich ist und auch strafrechtlich relevant ist, ein Diebstahl. Aber ich sage, ich habe ja auch viel für das Hotel bezahlt. Jetzt mal, um es ganz einfach auszudrücken. Das sind klassische Neutralisierungstechniken, die potenzielle Täter dann an den Tag legen. Und das ist das, was wir gerade ganz massiv erleben. Das ist ja auch das, was wir von Herrn Lauterbach hören, was wir von Herrn Spahn hören, was wir von ganz, ganz vielen Politikern hören, aber auch habe, von Gewerkschaftsvertretern, von Behördenvertretern. Da hören wir so klassische Ausreden, die in diese Richtung Neutralisierungstechniken gehen, wie zum Beispiel, ja, das konnte man damals ja nicht wissen. Natürlich konnte man es wissen, wir wussten es ja auch und man hätte es wissen können, wenn man es hätte wissen wollen. Man konnte es damals ja nicht wissen. Oder wir hören Aussagen wie, das ist jetzt ja unfair mit dem Wissen von heute, die Situation von damals zu analysieren. Na, das Wissen gab es damals auch. Herr Wodak wusste es ja auch und viele andere. Oder man sagt dann, na ja, jetzt ist ja nicht die Zeit für Aufarbeitung, wir müssen jetzt gemeinsam nach vorne schauen. Das sind alles klassische Aussagen von Neutralisierungstechniken. Und was Ferdinand von Schirach gesagt hat, er hat ja gerade auch ein schönes neues Stück rausgebracht, ich glaube, das heißt Regen, wo es auch um das Thema Befangenheit geht vor Gericht, ob man als Mensch überhaupt objektiv sein kann. Das passt sehr schön zu dem, was die Frau Holzeisen gesagt hat. Wenn potenzielle Täter, und es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber wir gehen mal davon aus, dass vielleicht bestimmtes ja strafrechtliches Verhalten oder auch zivilrechtliche Ansprüche im Raum stehen. Und wenn diese Menschen mit sich im stillen Kämmerchen sitzen und darüber nachdenken, dann werden die schon durchaus mal auf die Idee kommen, dass vielleicht nicht alles, was sie gemacht haben die letzten Jahre, rechtsstaatlich war und gegebenenfalls auch durchaus man selber zum Täter wurde. Dann aber, und das ist das, was ja gerade Frau Holzeisen auch gesagt hat, bei den Richtern, quasi die Verfahren führen, dann aber die Größe zu haben, Sach- und Beziehungsebene zu trennen, und wirklich zu sagen, ja, da wurde ich vielleicht selber getäuscht, da habe ich selber meinen Hang zum Totalitären ausgelebt. Endlich konnte ich mal auf den Tisch schauen, endlich war ich jemand, der sonst im Leben noch nicht allzu viel Erfolg hatte, wurde jetzt zu jemand, der etwas bewirken konnte aus meiner Sicht, endlich mussten die Menschen auf mich hören und so weiter und so fort. Da würde eine so große menschliche Größe zugehören und auch ein Eingestehen von Fehlern, dafür bräuchte man eine Fehlerkultur. Und die sehe ich nicht. Und deswegen gebe, oder zumindest nicht in der breiten Masse. Es gibt vielleicht vereinzelt strahlende Ausnahmen, die auch jetzt gegebenenfalls mal Fehler einräumen, aber sind ja ganz, ganz weit entfernt von einer wirklich gesamtgesellschaftlichen, ergebnisoffenen und wirklich auch fairen Aufarbeitung und Rehabilitierung. Und vor allem das Problem ist, irgendwann kommt man aus diesen Kreisläufen auch nicht mehr heraus. Das sehe ich ja an meiner Person, das sehe ich an Polizisten für Aufklärung. Da wird jetzt ja nicht gesagt, oh, Polizisten für Aufklärung hatten ja von Anfang an recht, dann sollten wir uns mit dem mal unterhalten, sondern es werden ja wieder andere Framings aufgebaut. Ja, es ging Polizisten für Aufklärung ja niemals um Corona, es ging ihnen ja niemals um die Verhältnismäßigkeit. Die haben ja die Krise instrumentalisiert, um was ganz anderes zu erreichen. Insofern haben wir uns vielleicht beim Thema Corona vertan mit den Maßnahmen, aber grundsätzlich das Vorgehen gegen die Kritiker war ja schon in Ordnung, weil die Kritiker, das sind ja alles ganz böse Rechtsextremisten und Nazis. Das heißt, diese ganze Entmenschlichung über Sprache und diese ganze Kategorisierung, diese Stigmatisierungsprozesse, die greifen ja immer noch. Und also ich gebe Ferdinand von Schirach recht, dass wirklich aus Sicht der vermeintlichen oder potenziellen Täter eine Aufarbeitung kommt. Ich denke, darauf können wir noch sehr lange warten. Und deswegen sind ja diese ganzen Formate oder Initiativen und Vereine extrem wichtig, weil, wie gesagt, wir müssen uns selbst ermächtigen, auch wenn wir nicht letztendlich auf die Exekutive in dieser Form zugreifen können oder auf die Judikative, wie wir das andere können. Aber letztendlich müssen wir versuchen, die Aufarbeitung weiter voranzutreiben. Und es gab ja auch positive Entwicklungen die letzten Monate. Wenn ich allein überlege, welche Berichterstattung es teilweise gibt, die wäre ja vor Monaten oder vor 2 Jahren noch komplett ausgeschlossen gewesen. Aber ich gebe Ferdinand von Schirach recht. Aus kriminologischer Sicht kommt eine Aufarbeitung seltenst von den Tätern, was ja aus Sicht der Täter auch äußerst unklug wäre.
Mhm. Aber es gibt ja, ich meine, das Strafgesetzbuch sieht ja auch vor, einen Täter-Opfer-Ausgleich oder die kann jedenfalls im Strafverfahren auch eine Rolle spielen. Also ist natürlich wahrscheinlich häufig auch bei, sagen wir mal, körperlichen Aggressionsdelikten kommt das dann vielleicht auch zum Tragen, dass man sich entschuldigt oder eben auch einen Schadensersatz, Schmerzensgeld zahlt oder sonst irgendwas oder auch Gelder zurückgibt oder wie auch immer. Aber unter welchen Umständen kann man denn da was draus erkennen, wann denn so Täter jetzt, wie wir es jetzt hier haben, wann die dann im Prinzip einknicken oder diesen Weg der Versöhnung oder des Suchens nach einer Versöhnung vielleicht auch beschreiten? Passiert das normalerweise nur unter der ja, weiß ich nicht, erdrückenden Last der Beweise, die dann vorliegen und man kann gar nicht mehr anders? Oder ist es dann eben doch so, dass es, also ich meine, ich will damit sagen, gibt es irgendwas, was wir daraus lernen können, aus diesem vielleicht kriminalistischen Phänomen, dass sich jemand um so etwas bemüht, um einen Täter-Opfer-Ausgleich? Was motiviert die Leute? Können wir vielleicht in irgendeiner Weise auch in diese Richtung wirken?
Naja, das Problem ist, der Täter muss erstmal grundsätzlich das Unrecht seiner Tat natürlich erkennen und braucht auch eine gewisse Selbstreflexion, um das überhaupt zu wollen. Wenn wir sogar davon ausgehen, dass das gegebenenfalls bei bestimmten Menschen, die letzten Jahre tätig waren, was die Maßnahmen angeht, vorhanden ist, dann muss man natürlich auch das Gefühl haben, dass man letztendlich ja ein faires Verfahren bekommt. Das haben wir uns auch schon gemerkt bei den Aussagen. Das ist vielleicht beim einen oder anderen untergegangen. Da ging es um das Thema ja Bundestag, Untersuchungsausschuss, den wir ja auf Landesebene unter anderem jetzt in Brandenburg hatten oder immer noch haben. Da ging es ja um die Überlegung, ob wir einen Untersuchungsausschuss haben. Und da haben ja auch Politiker gesagt, nein, wir wollen keinen Untersuchungsausschuss, weil wir wollen jetzt sinngemäß kein Querdenker-Tribunal. Uns erwartet sinngemäß kein faires Verfahren. Das ist nicht nur einerseits wieder ein Beispiel für eine Neutralisierungstechnik, warum man sich der Verantwortung nicht stellt, sondern zeigt natürlich auch eine gewisse Angst, die man hat. Und diese gewisse Angst, die man hat, die macht natürlich schon deutlich, dass man das Unrecht durchaus noch erkennen kann. So, wann dann wirklich ein vermeintlicher Täter bereit ist für einen Täter-Opfer-Ausgleich oder für eine Entschuldigung, das ist natürlich individuell äußerst verschieden. Und da kommt jetzt gerade bei Corona natürlich noch ein besonderer Fall hinzu. Corona war natürlich, ist too big to fail. Das haben wir bei sehr, sehr vielen anderen Entwicklungen in den letzten Jahren auch geopolitisch beobachten können. Wenn ein Projekt oder wenn eine Straftat oder wenn eine Verschwörung zu groß wird und man hat zu viel bereits in diesen Bereich investiert und man hat aber auch zu viele zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen zu befürchten und man hat sich auch zu viel aus dem Fenster gelegt, man ist zu stark involviert, sind das natürlich alles Faktoren, die es deutlich erschweren, irgendwann nochmal zurückzutreten oder auf die Gegenseite zuzugehen. Irgendwann ist man nur noch bei der Eskalation oder bei den Eskalationsstufen, hat man irgendwann nur noch die Möglichkeit, quasi Sieg oder Untergang. Also um das deutlich zu machen, was ich damit meine, jeder Konflikt, das ist ja auch ein Konflikt, läuft ja nach verschiedenen Eskalationsstufen ab. Und klassische Konflikte haben 9 Eskalationsstufen. Und bei dem, was die ganzen letzten Jahre passiert ist, sind wir in der 9. Stufe plus. Und diese 9. Stufe plus ist halt keine Stufe mehr, wo man noch in irgendeiner Form gesichtswahrend rauskommen könnte. Sogar wenn wir jetzt sagen würden, es gibt keinerlei straf- und zivilrechtliche Verfolgung, wo ich übrigens gegen wäre, davon abgesehen, und wir strecken komplett die Hand aus, dann ist das Problem, dass der potenzielle Täter einfach er kommt da gar nicht mehr raus. Er sieht für sich gar keine Chance mehr. Das heißt, er kann nur noch nach dem Prinzip Sieg oder Niederlage letztendlich arbeiten. Und das sehen wir jetzt auch teilweise gesellschaftlich. Es ist ja sonst kaum zu erklären, wie massiv immer noch gegen Maßnahmenkritiker der ersten Stunde vorgegangen wird, wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Das ist ja das, was ich vorhin noch ganz kurz erwähnt hatte zum Thema Vollstreckung Durchsuchungsbeschlüsse bei Meinungsdelikten, die wir haben, und Strafbefehle, die teilweise erlassen werden. Das heißt, um die Frage zu beantworten, wir können als Freiheits- und Friedensbewegung immer nur darauf hinweisen, dass wir natürlich rechtsstaatliche Verfahren haben wollen. Wir wollen ergebnisoffene, wir wollen faire und freie Verfahren. Das ändert aber nichts daran, dass, ja, ich nehme mal den Begriff Gegenseite, sich von sich aus nicht bewegen wird, wenn man sie nicht dazu zwingt.
Mhm. Wolfgang? Kann das gar nicht lassen. Mir kommt da so sehr immer diese Situation meiner Eltern und unserer Vorfahren dann in den Kopf, die ja auch gemeinsam viele Verbrechen gestützt und unterhalten haben, die ganz böse Sachen mitgemacht haben, vor allen Dingen in der Ärzteschaft. Da sind ja schlimme Dinge passiert. Menschen sind umgebracht worden, kastriert worden. Und da wurde Eugenik betrieben, wenn Menschen nicht so waren, wie das politische Leitbild sie haben wollte. Und Ärzte haben da mitgemacht in Deutschland über viele Jahre. Und ich habe jetzt gerade wieder von Dieter Hildebrandt habe ich eine Satire, der hat der Kabarett gemacht. Und der hat gerade diese Situation der Ärzteschaft hat er dargestellt nochmal. Und ich möchte so gern, dass wir diesen kleinen Ausschnitt nachher, wenn das vorbei ist, dass wir den mal hören. Der dauert 8,5 Minuten. Aber der ist sowas von aussagekräftig. Da ist nämlich zu sehen und zu spüren auch, dass das ja nicht einzelne Leute sind, sondern es haben ja ganz viele mitgemacht. Und dass diese ganz vielen, die gar nicht mehr anders können, die sonst verloren wären, dass die sich gegenseitig stützen. Und zwar, solange sie leben. Und das ist in Deutschland, haben wir schon mal erlebt, das ist die Unfähigkeit zu trauern. Das ist diese Möglichkeit, die ist dann weg. Und da sind diese Menschen sonst allein und da tun die sich zusammen und finden sich. Und es gab dann die alten Nazis, die dann sich gegenseitig noch gesagt haben, wie schön das doch damals war und was doch damals ganz erfolgreich war. Die reden sich dann immer ein, dass das ja gar nicht so schlimm war. Allein würden sie in dieser neuen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alle gesagt haben, nie wieder Nazis, würden sie das nicht überstehen. Aber sie haben sich gegenseitig gestützt und haben sich gegenseitig getröstet. Das war doch unsere Jugend, das war doch unsere... Sie haben keine Reue gezeigt. Und das ist so für mich ist das so ein schlimmes Erlebnis zu sehen, dass da so wenig Hoffnung besteht, dass Menschen, die da jetzt massenhaft mitgemacht haben, dass die wirklich sehen, dass sie Unrecht getan haben. Und ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen, aber ich würde sehr, sehr gern, dass wir uns nachher mal diese 8 Minuten gönnen, diese 8,5 Minuten. Ich habe das hier, könnte das dann gleich nachher zeigen, wenn ich den Bildschirm teilen darf.
Ja, darf ich noch was ganz kurz dazu sagen? Weil ich glaube, was wir haben aber jetzt schon, also ich meine, die Vergleichbarkeit mit der ganzen historischen Konstellation ist, die können wir ja jetzt auch, kann man so oder so sehen. Aber was wir natürlich, wir haben eine besondere, also wir haben jetzt nochmal eine besondere Situation, weil...
es geht mir nicht um Vergleich.
Nein, nein.
Es geht mir um die Feststellung, dass Menschen, die schlimme Verbrechen begangen haben, dass die davon nicht richtig wegkommen, dass sie es nicht aushalten zu sagen, habe Verbrechen begangen.
Genau, aber ich glaube, ich habe noch einen Punkt. Weißt du, wir haben hier ja natürlich nochmal eine besondere Situation, dass ja viele der Täter ja zugleich auch Opfer sind. Also weil, wenn du das wirklich geglaubt hast und du hast dann auch wiederum, sagen wir mal, deine Kinder gequält mit den Masken, mit den PCR-Tests, du hast dich vielleicht impfen lassen, du verlierst jetzt, hast vielleicht Leuten dazu geraten, hast die unter Druck gesetzt, auch als Arbeitgeber oder was weiß ich, und jetzt verlierst du dann um dich herum, sagen wir mal, sind einige erkrankt und du musst dich immer fragen, hat das was mit mir zu tun, mit dem Druck, den ich gemacht habe, die Überzeugungsarbeit, die ich geleistet habe, was weiß ich, also vielleicht auch in dem damaligen Glauben, dass das so stimmt, bin eben selbst getäuscht worden. Das ist natürlich auch noch mal eine noch weitere Stufe, weil jetzt zum Beispiel, also ohne Vergleich, aber wenn du jetzt irgendwo eine Tötungsanstalt hast, wie zu Nazizeit beispielsweise, oder irgendjemand begeht ein Kriegsverbrechen, dann sind das ja, dann ist der ja auf eine Art vielleicht auch Opfer, aber das ist ja noch mal eine ganz andere Ebene. Hier kommt ja noch mal was dazu, dass jeder auf seiner ganz persönlichen Ebene auch irgendwie reingefallen ist oder eben in kleinen Dingen eben was falsch gemacht hat. Also das ist sozusagen eine ganz enorme gesamtgesellschaftliche Sache, nicht nur von Schweigen und irgendwie zustimmen oder jetzt auch, ich weiß nicht, für den Krieg sein oder so. Also ich kann man alles jetzt nicht vergleichen, aber ich finde, hier kommt nochmal so eine ganz persönliche Verletzungsebene auch mit dazu, die es wahrscheinlich noch schwieriger macht, dass die Leute sagen, ja, es war falsch und jetzt muss ich eben auch sehen, ich bin getäuscht worden, ich habe auch ganz viele kleine, möglicherweise scheinbar kleine Dinge gemacht, an kleinen Dingen mitgemacht. Lars oder Wolfgang?
Ja, die Programme, die so wirksam die Menschen verändert, die sie neu programmiert in den Köpfen, dass sie Dinge tun, die sie vorher nie getan hätten. Diese Propaganda, die ist sehr erfolgreich gewesen. Und die ist jetzt sehr erfolgreich gewesen. Die ist so erfolgreich gewesen, dass die Täter sich selbst sogar geschadet haben, damit sie dem folgen, was ihnen gesagt wird. Die haben sich ja selbst diese Spritzen gegeben. Die haben sich selbst diese Maske vors Gesicht gebunden, weil sie es geglaubt haben. Und es ist ein langsamer Prozess. Da hat zu Anfang, bin ich sicher, haben die meisten da mitgemacht, weil sie es geglaubt haben, das war so eindrucksvoll, diese Lastwagen da in Bergamo und diese Menschen, die dann da starben und man hat gesehen, tragen sie eine Maske, da muss ja irgendwas los sein. Also da war psychologisch, war das unheimlich geschickt gemacht, dass die Menschen Angst kriegten und in ihrer Angst folgsam wurden. Und diese Folgsamkeit, die hat aber auch dazu geführt, dass sie dann andere Menschen gezwungen haben, auch zu folgen. Und da ist eben diese, da ist so eine Schwelle, die ist ganz schwer zu fassen, aber da ist eine Schwelle, wo man dann sagen kann, oh, da habe ich was falsch gemacht. Aber wenn ich so viel falsch mache, dass ich vielen anderen Menschen geschadet habe und dass ich vielleicht sogar damit noch Geld verdient habe und es mir gut geht, weil ich gefolgt bin, wie bei den Ärzten der Fall, die haben ja so viel Geld verdient mit dieser Folgsamkeit. Und alle die davon profitiert haben, dass sie das mitgemacht haben und die deshalb vergessen haben, Fragen zu stellen, weil sie verführt worden sind durch die Anreize und durch die Propaganda. Das ist ja eine ganz komplexe Situation. Aber da muss man so genau sich angucken, von Mensch zu Mensch. Wer soll das leisten?
Und das ist genau das, was ja gerade auch Frau Holzeisen bereits gesagt hat. Wenn wir mal die verschiedenen Ebenen uns nochmal anschauen. Also erstmal die Ebene, dass ich wirklich Angst habe als gegebenenfalls Täter vor einer Straf- und oder zivilrechtlichen Verfolgung. Das ist das Erste. Also Thema Angst als Emotion. Menschlich verständlich, dass ich logischerweise nicht zur Aufarbeitung meines eigenen Fehlverhaltens beitragen möchte aus strafrechtlicher Sicht. Müsste ich ja auch nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist das, was Herr Dr. Wodak gerade auch angesprochen hat. Es geht ja auch um Glaubenssätze oder was Frau Fischer auch angesprochen hat. Das heißt, ich müsste mir selber eingestehen, zu was für einem Mensch ich wurde und wie schnell ich bereit war, andere Menschen bis zur Existenzvernichtung auszugrenzen. Erstmal durch Sprache, aber auch durch physische Gewalt. Das müsste ich mir eingestehen. Und ich müsste mir eingestehen, dass ich vielleicht mit hehren Vorsätzen, gibt ja diesen schönen Spruch, der Vorhof zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, aber trotzdem genau zu dem Menschen wurde, vor dem meine Eltern mich immer gewarnt haben. Das wäre dann die psychologische und die persönliche Ebene. Und dann kommt ja noch das ganze Gesamtgesellschaftliche, was Herr Dr. Wodak gerade gesagt hat, dass man sich gegenseitig stützt. Weil streng genommen, auch rechtlich, müssten all die Menschen, ob das die Politiker sind, ob das die Behördenvertreter sind und so weiter und so fort, bis ins letzte Glied, müssten für das, was seit März 2020 passiert ist, rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, was ja gar nicht machbar ist. Das kann die Gesellschaft ja gar nicht leisten. Ganz zu schweigen, was alles noch auf der Beziehungsebene auch in den Familien passiert ist, also weg von dem strafrechtlich gegebenenfalls Relevanten. Das heißt, man bräuchte einen großen Frieden mit den Tätern, ohne da jetzt letztendlich irgendwelche Geschichtsvergleiche ziehen zu wollen. Aber auch da sind wir ja noch nicht mal auf dem Weg hin. Weil das ist ja das, was ich gerade versucht hatte zu skizzieren. Es wird ja nach wie vor massivst verfolgt. Es wird ja immer noch nachgetreten. Die ganzen Verfahren gegen die Ärzte, gegen teilweise die Polizeibeamten, gegen die Soldaten, gegen die normalen Bürger, die laufen ja alle noch. Und das ist auch das, was gegebenenfalls viele Menschen draußen nicht verstehen, wenn ich auf Demonstrationen oder Versammlungen bin und für den Verein rede, kommen oft Menschen auf mich zu, die sagen, ja, lasst es doch jetzt mal gut sein. Corona ist doch vorbei. Ja, es kann sein, dass das Thema Corona vorbei ist. Die Thematik ist aber austauschbar. Das sehen wir ja bei ganz vielen anderen Themen. Das hat auch nicht nur mit den medizinischen Themen zu tun. Und solange diese massive Verfolgung politisch Andersdenkender weitergeht und die ganzen Verfahren noch laufen und all die Menschen nicht rehabilitiert sind. Wir haben Menschen, die haben sich suizidiert, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Wir haben eine ganze Generation traumatisiert. Wir haben von Hunderttausenden von Menschen, die Existenzen vernichtet, also was die Gesellschaft angeht, nicht wir als Widerstandsbewegung. Und mir dann zu sagen, Corona ist ja vorbei, ist verständlich aus der Sicht dieser Person, die das sagt, die vielleicht auch keine wirtschaftlichen Nachteile hatte und so weiter und so fort. Aber wenn wir als Gesellschaft etwas lernen möchten für die Zukunft, wenn wir überhaupt die Chance haben wollen, diese Gräben irgendwie zu überbrücken, Klammer auf, was noch sehr, 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 sehr schwierig werden wird, Klammer zu, wenn es überhaupt funktioniert, dann müssen wir diese Aufarbeitung nach wie vor fordern. Denn ganz viele Leute sind ja komplett desillusioniert. Die glauben ja gar nicht mehr, dass sich in dem System irgendetwas ändern kann. Die haben ihr Vertrauen an die staatlichen Institutionen verloren. Die haben ihr Vertrauen an die Polizei verloren, an die Justiz und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für unser Land eine sehr, sehr große Gefahr für die Demokratie, für den Rechtsstaat, momentan mit sehr viel Luft nach oben. Und wir sehen ja momentan, dass es eher schlimmer als besser wird. Und da wollte ich noch ganz kurz, ein ganz kleiner Exkurs. Das kennt man auch aus dem Privaten. Wenn man vielleicht im Privaten einmal gelogen hat oder man hat einen Fehler gemacht und möchte diesen Fehler nicht eingestehen und man möchte, dass dieses Bild aufrechterhalten, dann kennt man das selber, dass eine Lüge einer nächsten Lüge bedarf, um dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und man merkt auch gegebenenfalls, dass vielleicht eine Verhaltensweise durch eine andere Verhaltensweise verstärkt werden muss, weil man sich keine Fehler eingestehen möchte. Und irgendwann nimmt das solche dynamischen Prozesse an, dass ich überhaupt nicht mehr da rauskomme. Das sehen wir übrigens auch heute jetzt bei den Behörden, um wieder zum Verein zu kommen. Wenn dann diese ganzen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten liegen, auch bei mir teilweise Verfahren, unabhängig, da ich kein Beamter bin, habe ich ja trotzdem Verfahren. Und man sieht, wie dann die Behördenseiten versuchen oder die Behördenvertreter versuchen zu argumentieren, um dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten, warum sie im Recht sind, dass sie einen verfolgen und nicht die Größe haben zu sagen, oh, wir haben uns da vertan, das tut uns jetzt leid, der Bescheid wird zum Beispiel aufgehoben oder was das Verfahren wird eingestellt oder was auch immer. Was für obskure Blüten das trägt. Also ich kann ja das Beispiel von mir nehmen. Mir wird immer noch vorgehalten im Rahmen eines Verfahrens, dass ich vor ein paar Jahren an einer angezeigten und nicht verbotenen Demonstration teilgenommen habe. Das ist ein Vorwurf, den man mir gegenüber macht. Also mir wird vorgeworfen, ich habe an der Demonstration teilgenommen. Da muss ich, glaube ich, rechtlich nicht zu sagen. Das ist ein Vorwurf mir gegenüber, einer Polizeibehörde aus Nordrhein-Westfalen. Genauso wirft diese Polizeibehörde mir vor, dass ich auf dieser Demo sogar als Redner fungiert habe. Da geht es gar nicht darum, was ich gesagt habe, sondern dass ich mir angemaßt habe, da etwas zu sagen. Und das sind Vorwürfe, die man mir macht. Und das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an. Wir haben Dienstgruppenleiter, denen wird vorgeworfen in den Disziplinarverfügungen, dass sie zum Thema Verhältnismäßigkeit ihre Mitarbeiter angewiesen haben, dass sie bitte die Verhältnismäßigkeit beachten. Das heißt, wenn man sich da haben wir für Generationen der Sozialwissenschaftler, haben wir da nachher Forschungsprojekte, wenn wir alle schon längst tot sind, was hier seit März 2020 passiert ist. Wie schnell man bereit war, Teile der Bevölkerung auszuschließen. Wie schnell man bereit war, Menschen zu entmenschlichen. Wie schnell man wieder bereit war, auch Gewalt gegenüber Andersdenkende anzuwenden. Wie man bereit war, Konten zu kündigen, Lügen über Menschen zu verbreiten, die Existenzen der Menschen zu vernichten, die Menschen in den Suizid zu treiben, weil es nicht in eine bestimmte Staatsräson passt. Also genau das, was von den Mechanismen her und von der Psychologie her und von der Kommunikationskultur nie wieder passieren sollte in Deutschland. Und das ist halt sehr, sehr spannend. Und da werden sich wahrscheinlich die Generationen noch an Wissenschaftlern mit beschäftigen müssen in Zukunft, wenn es überhaupt dazu kommt.
Ja, es ist ein solch schreckliches Konglomerat, eine solch groß angelegte Verstrickung. Aber es ist gleichzeitig auch, ja, ich weiß nicht, also irgendwo auch trotzdem erschütternd, dass dann eben diese, also dass es da nicht trotzdem viele vielleicht doch menschlich anrührt, mal zu sagen, Mensch, war vielleicht doch irgendwie schwierig oder so. Es ist eben teilweise so ein Übergehen, was ich ja merke, auch bei manchen alten Freundschaften, wo man so wieder beisammensitzt und es eigentlich fast ist wie vor der Krise, aber wo doch eben eigentlich so vielleicht Dinge auch besprochen gehören, ja, und das passiert halt dann auch nicht. Aber ich meine, zumindest in den Fällen kann man sagen, es ist gut, dass da noch was von der alten Freundschaft, Kameradschaft, Zuneigung noch da ist, ja, und das irgendwie überstanden hat. Und manche haben ja auch dann gesagt, sie finden zumindest gut, dass wir uns hier immer, dass wir Fragen gestellt haben und uns auch engagiert haben, bewundern das große Engagement, aber sind eben in der Sache unter Umständen anderer Meinung. Also so kann man ja vielleicht auch sich annähern, aber trotzdem müsste das halt auf, das würde ja genau eben, was du sagst, das ist das, was nicht passiert, sonst müsste man ja sagen, okay, wir sehen euer Engagement, dass ihr auf den Demos da gekämpft habt, vielleicht für die Demokratie, und deshalb lassen wir das alles mal fallen. Das wäre ja ein Schritt in diese Richtung, ja, aber das passiert halt gerade nicht.
Ich meine, natürlich im persönlichen Gespräch mit Behördenvertretern ist es nicht so, dass nicht mittlerweile Fehler eingeräumt werden. Und dass man auch im persönlichen Gespräch darüber offener reden kann als noch vor 2 Jahren. Das ändert nur nichts daran, dass wir natürlich nach wie vor keine gesellschaftliche und rechtliche Aufarbeitung haben. Das ändert auch nichts daran, dass nach wie vor die Verfolgung weitergeht. Das heißt, man merkt schon teilweise eine Verhaltensänderung. Ob diese Verhaltensänderung nachher auch dazu führt, dass man sich für ein Thema stark macht, wenn man nicht vergessen darf, Behörden sind ja auch sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt eine sogenannte Intelligence to please. Man weiß genau, was der Dienstvorgesetzte möchte. Das muss er nicht schriftlich anweisen. Man weiß, was letztendlich, mit welchem Thema ich gut fahre, mit welchem Thema ich nicht gut fahre. Das heißt, es ist ja, oft haben die Leute dann eine Vorstellung, dass solche Dinge vielleicht schriftlich angewiesen werden müssen. Nein, wenn ich in der Behörde arbeite, weiß ich, mit welchen Themen ich letztendlich vorankomme, welchen Themen ich nicht vorankomme. Das sehen wir jetzt momentan auch ganz massiv bei den Landesämtern für Verfassungsschutz und beim Bundesamt für Verfassungsschutz, welche Themen im Fokus stehen und welche Themen eher weniger im Fokus stehen und wo ich mich als normaler Sachbearbeiter, der befördert werden möchte, der sein Haus abbezahlen muss, auch sehr schnell unbeliebt machen würde beim Dienstvorgesetzten. Das sehen wir bei großen Verfahren, die laufen. Ich meine, wir haben ja auch noch einen sehr großen angeblichen Terrorismusprozess, der läuft. Und da sehen wir ja auch, mit welcher Energie man eingestiegen ist als Staat oder als Staatsmacht. Und wir sehen, was bisher dabei rumgekommen ist. Und das ist das, was ich vorhin meinte, too big to fail. Irgendwann ist einfach so viel Energie investiert worden. Das ist übrigens auch im Privaten, so bei Projekten. Wenn man Projekte hat, privat oder beruflich, in die man sehr viel Geld investiert hat und Zeit investiert hat. Und eigentlich weiß man rational, man müsste aus diesem Projekt jetzt aussteigen, weil das zu nichts führt und nichts bringt. Trotzdem würde man sich ganz oft psychologisch erklären, naja, ich habe da schon so viel Zeit und Geld investiert, jetzt mache ich weiter, das muss ja irgendwann nochmal was bringen. Mhm. Und das können wir auch auf politischer Ebene natürlich hochskalieren. Irgendwann kann man aus einem Verfahren nicht mehr aussteigen, weil es zu groß ist, weil dann zu viele Leute würden nackt dastehen und wären bis auf die Knochen blamiert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt auch am 23. wieder die Bundestagswahl. Das heißt, gerade jetzt natürlich kann man Fehler nicht einräumen. Das würde Wählerstimmen gegebenenfalls kosten und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine so schwierige Gemengelage von der einerseits von der Persönlichkeitsebene bis zur großen Ebene letztendlich der Gesellschaft. Und das ist auch das, was Herr Verholzeisen vorhin gesagt hat. Bei den ganzen Verfahren, die wir teilweise begleitet haben und die wir teilweise hatten gegenüber impfkritischen Ärzten oder auch gegenüber teilweise Polizeibeamten. Und natürlich ist es so, dass die Vorsitzenden Richter oder auch die Schöffen wahrscheinlich prozentual großteils geimpft waren. Und wenn man dann genau sich über diese ganze Thematik Gedanken macht und vielleicht wirklich überlegt, wo habe ich mich vielleicht auch getäuscht, wo habe ich mich betrügen lassen. Das heißt, diese Leute können ja gar nicht unbefangen in diesem Verfahren über den Arzt urteilen. Die können gar nicht unbefangen über den Polizeibeamten urteilen, weil dann müssten sie sich ja mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihren eigenen Glaubenswelten, ihrer eigenen Frustration, ihren eigenen Ängsten auseinandersetzen. Die müssten ja in Therapie, bevor sie das überhaupt könnten. Und dann tritt man natürlich und beißt natürlich um sich, letztendlich, weil man natürlich nicht genau, man projiziert dann den Hass, den man eigentlich gegen sich selber hat, natürlich auf den Menschen, der den Finger in die Wunde legt, um es mal etwas vereinfacht auszudrücken. Mhm. Und das ist das, was wir die ganze Zeit mitbekommen.
Und also wo liegt der, du sprachst den Verfassungsschutz an, womit beschäftigen die sich? Also was siehst du da als Hauptaktivitäten im Moment?
Na, ich sehe das ja selber auch, was meine Person als Verfassungsrechtler angeht, was der Verfassungsschutz über mich zum Beispiel behauptet oder die Polizei über mich behauptet, angeblich aufgrund Erkenntnisse vom Verfassungsschutz. Also das große Problem ist, dass wir mittlerweile eine massive Instrumentalisierung des sogenannten Verfassungsschutzes haben. Das wäre jetzt ein komplett eigenes Vortragsthema, aber ich versuche es mal in Kürze zusammenzufassen. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wirklich eine Straftat vorliegt, also nehmen wir mal den Oberndorf. Der Oberndorf hätte jetzt irgendeine Straftat begangen, die politisch motiviert war. Dann hätten wir dafür den polizeilichen Staatsschutz. Das heißt, wir haben ja eine Polizei oder wir haben ja Polizeieinheiten im Rahmen der Kreispolizeibehörden, dem polizeilichen Staatsschutz, der sich halt um Straftaten, die politisch motiviert sind, kümmert. Das heißt also, wenn die Strafbarkeitsschwelle überschritten wurde, dann kommt die Polizei. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn ich jetzt eine antisemitische Straftat begangen hätte und ich wäre der Tatverdächtige, kümmert sich darum der polizeiliche Staatsschutz. Punkt. Die Verfassungsschutzämter sind aber ja dem komplett vorgeschaltet. Das heißt, die arbeiten ja immer schon unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Und das ist natürlich für einen Rechtsstaat, eine Demokratie sehr gefährlich. Deswegen gibt es ja den Verfassungsschutz in dieser Form, auch nur bei uns, in leicht anderer Form in Österreich, aber in dieser Form nur in Deutschland. Also eine Behörde, die grundsätzlich immer über Hypothesenbildung arbeiten muss. Verfassungsschützer sind klassische Verschwörungstheoretiker, weil sie natürlich immer versuchen müssen, über bestimmte Verhaltensweisen ja bestimmte Prognosen für die Zukunft zu entwickeln. Sie arbeiten ja nun mal unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Und da gibt es ja ganz viele Ausarbeitungen von Menschen, die deutlich schlauer sind als ich der letzten Jahre und auch lange vor Corona, die sich mit den Verfassungsschutzbehörden letztendlich sehr intensiv beschäftigt haben, aus allen politischen Richtungen. Aber diese Hypothesenbildung und diese Arbeit mit klassischen Verschwörungstheorien, die erlebt man natürlich die letzten Jahre gerade im Bereich Corona ganz massiv, dass also dann einfach, es wird mit reinen Behauptungen gearbeitet. Es wird, also um es deutlich zu sagen, der Verfassungsschutz darf natürlich aktiv werden, wenn er wirklich hinreichende Tatsachen hat für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und da müssten wir jetzt sehr tief in die Thematik einsteigen. Ich bin mir nicht sicher, dass die meisten Menschen, wenn man die draußen anspricht, die das Ganze toll finden, was die letzten Jahre passiert ist und die dann Schlagwörter hören, wie die AfD ist gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder wer auch immer, überhaupt nicht wissen, was die verfassungsmäßige Ordnung ist und auch nicht wissen, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, gegen den angeblich Leute aus unserer Bewegung die letzten Jahre gearbeitet hätten. Und man hat fast immer, wenn man dann Schreiben von Polizeibehörden liest oder vom Verfassungsschutz liest, hat man die gleichen Satzbausteine, die da drin stehen. Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung innerhalb der letzten 5 Jahre einzeln. Das ist einer der Vorwürfe. Wenn man sich dann anschaut, was dann die Vorwürfe sind, dass man zu diesen angeblich verfassungsfeindlichen Bestrebungen kommt, fühlt man sich eigentlich nur im Intellekt beleidigt. Und um da vielleicht ein Beispiel zu nehmen. Mir wird ja vorgeworfen als Verfassungsrechtler, dass ich ein Delegitimierer des Staates bin. Das ist ja diese schöne neue Kategorie, die im April 21 eingeführt wurde. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Wie kommt die Staatsmacht dazu, dass Herr Oberndorf als Verfassungsrechtler ein Delegitimierer ist? Das sind genau 4 Gründe, die aufgeführt wurden. Und das ist jetzt kein Scherz, das kann ich auch jedem Journalisten, der Interesse hat, gegebenenfalls zur Verfügung stellen, wenn er das möchte, für eine ergebnisoffene Recherche. Der erste Grund, warum ich Delegitimierer bin und damit Verfassungsfeind, ist Teilnahme an einer Demonstration. Das steht da so drin, das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass ich auf dieser Demonstration als Redner aufgetreten bin. Steht da so drin. Das dritte ist, dass ich mich auf dieser Demonstration gegen die Inhaftierung damals des Herrn Habig ausgesprochen hat. Man kann sich daran erinnern, Herr Habig ist ein Arzt aus Bochum oder Nähe von Bochum, der 16 Monate in U-Haft saß. Und ich habe damals bei dieser Demo vor der JVA Bochum gesagt, dass nach meiner Meinung diese Inhaftierung zumindest rechtlich viele Fragen aufwirft, gerade die Länge der U-Haft von 16 Monaten und dass man da nochmal genau hinschauen müsste und dass sie meiner Meinung nach rechtswidrig ist. Das wird mir vorgeworfen. Dann wird mir vorgeworfen, dass ich einem bestimmten Fernsehsender ein Interview gegeben habe, weil diesem Fernsehsender auch schon mal andere Leute ein Interview gegeben haben. Und dann wird mir vorgeworfen, dass ich mit einem Anwalt gesprochen habe und in diesem Gespräch war jemand anderes dabei, die man sinngemäß nicht mag. Um es mal kurz zu sagen. So, das sind Vorwürfe heutzutage, warum man offiziell ein Verfassungsfeind ist. Und zwar ein Verfassungsfeind als Verfassungsrechtler. Und da, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Es gibt etwas, also da ist der Vaterwunsch des Gedanken. Man hat Kritiker des Regierungshandelns und da man selber ja der Gute ist, Also man ist ja der Demokrat, das sehen wir auch in der Sprache alltäglich immer, die demokratischen Parteien oder die demokratische Mitte. Das bedeutet ja, wenn es demokratische Parteien gibt und wenn es die demokratische Mitte gibt, dann sind ja logischerweise die anderen, und dazu gehört nun mal auch die Friedens- und Freiheitsbewegung, sind natürlich logischerweise keine Demokraten. Die gehören nicht zu dieser In-Group, das ist die Out-Group. Und diese, da ich ja selber der Gute bin, muss ja der andere der Böse sein. Und wenn ich aber bei dem anderen jetzt gar nichts finde, was er gemacht hat, dann suche ich so lange, bis ich irgendetwas habe, was ich vielleicht in irgendeiner Form mir zurechtschreiben kann, mit ganz obskuren Begründungen, um meine Meinung, die ich vielleicht habe, irgendwie rechtfertigen zu können. Und da ist mein Beispiel nur eins von ganz, ganz vielen. Denn man darf ja nicht vergessen, wir haben in unserem Staat, haben wir keine Verpflichtung zur Werteloyalität. Das heißt, ich dürfte sogar den Staat komplett ablehnen. Wir haben nur eine Verpflichtung zur Gesetzestreue, eine Wertetreue gibt es nicht. Das heißt, und da ist zum Beispiel ein großes Problem, der Verfassungsschutz vermischt mittlerweile in seiner Arbeit unter anderem die Begriffe extremistisch und radikal. Also extremistisch wäre verfassungsfeindlich, radikal ist durch die FDGO gedeckt, das wird vermischt. Es werden Begriffe vermischt, auch wenn es um den politikwissenschaftlichen Begriff extremistisch geht und dem rechtlichen aus Sicht des Verfassungsschutzes, um das kurz zu erklären, beim rechtlichen Extremismusbegriff, den der Verfassungsschutz eigentlich nutzen müsste, muss das Element der Bestrebung, dass ich diese FDGO überwinden will, hinzutreten, nicht nur die reine Kritik. Das heißt, wir haben eine extremste Unschärfe. Und der wichtigste Punkt, den man mittlerweile nicht vergessen darf, das ist vielleicht auch vielen Leuten nicht bewusst, wenn immer auch dann in Talkshows oder von Politikern erwähnt wird, ja, aber der Verfassungsschutz hat doch gesagt das. Der hat doch als gesichert rechtsextrem eingestuft oder als Prüffall oder Verdachtfall oder was auch immer. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Landesämter für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind ganz normal in die Behördenstrukturen eingegliedert. Das heißt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ist das Landesamt oder ja der Verfassungsschutz NRW ist eine Abteilung beim Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Also ganz normal in der Behördenstruktur. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist in der Behördenstruktur des Bundesministeriums des Innern. Der Präsident, ehemals Herr Haldenwang, ist ein politischer Beamter. Es kann sich jeder mal gerne mit beschäftigen, welche Regeln für politische Beamte gelten. Politische Beamte müssen das, was ihre Fachminister wollen, umsetzen. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Aber sie müssen es erstmal umsetzen. Das sind politische Beamte. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Behörde, die komplett in die Verwaltungsstrukturen integriert ist und die komplett natürlich abhängig ist vom Landesinnenministerium oder vom Bundesinnenministerium, dass diese Behörde komplett ergebnisoffen, notfalls gegen den Widerstand der eigenen Dienstvorgesetzten, unter totaler Selbstaufgabe der eigenen Karriere, unter totaler Selbstaufgabe, dass ich noch auch gemocht werden möchte von meinen Dienstvorgesetzten und von meinen Kollegen arbeitet und gegebenenfalls Angriffe auf unser Grundgesetz im Verfassungsrange, die vom Inneren kommen, nämlich von der eigenen Regierung, anprangert und aufklärt, dann bräuchte ich aber schon sehr integere, fast schon gottgleiche Beamte, die sich eigentlich für die Sache bereit sind zu opfern. Und das ist natürlich utopisch. Und insofern ist es immer sehr interessant, wenn Leute darüber, der Verfassungsschutz hat doch gesagt, dass ja, der Verfassungsschutz agiert aber nun mal nicht im luftleeren Raum und nicht unabhängig von politischen Vorgaben. Ich weiß, offiziell gibt es natürlich keine politischen Vorgaben. Es gibt aber eine Intelligence to please. Wir können uns ja nur mal Herrn Kramer angucken, der ja gerade nur mal schön durch die Medien geht die ganze Zeit. Also wenn ich jetzt beim Landesamt für Verfassungsschutz arbeiten würde und Herr Kramer ist mein Dienstvorgesetzter und ich bin Sachgebietsleiter für Links- und Rechtsextremismus, dann weiß ich ganz genau, welche Themen ich Herrn Kramer vorschlagen muss und welche Einschätzung er von mir möchte, damit ich lieb Kind bei meinem Dienstvorgesetzten bin. Und ich weiß ganz genau, welche Themen ich am besten nicht anspreche, weil ich da ganz schnell in Ungnade falle. Da haben wir mittlerweile auch genug Whistleblower oder genug Leute aus den Behörden selber. Wir haben bei uns ja auch Menschen, die beim Verfassungsschutz arbeiten, die genau dieses Klima der Angst bei den Behörden skizzieren und auch das Mobbing und die Ausgrenzung. Mhm. Und das sind einfach Punkte, das heißt, wer noch Und natürlich mag es da ganz tolle einzelne Mitarbeiter geben, die wirklich ganz hehre Ziele haben und die wirklich eine ganz tolle Arbeit leisten. Wer aber heutzutage noch glaubt, dass der Verfassungsschutz unsere Verfassung schützt und nicht die Regierung, dem kann ich leider nicht mehr helfen. Und das haben schon so viele Leute mittlerweile auch sehr, sehr gut analysiert. Unter anderem Herr Matthias Brotkorb. Herr Brotkorb ist ehemaliger Kultusminister Mecklenburg-Vorpommern von der SPD. Und er hat gerade ein Buch rausgebracht zum Thema Verfassungsschutz oder vor ein paar Monaten, wo er das anhand von 6 Fallbeispielen letztendlich analysiert, wie schnell man in den Fokus des Verfassungsschutzes kommen kann und wie extremst dort auch, dann nennen wir es mal jetzt, mit Rechtsbeugung gearbeitet wird. Und weil das, was die meisten dort ja auch nicht wissen, wenn der Verfassungsschutz oder andersrum, bei jeder OVI-Anzeige, also wenn Herr Wodak zum Beispiel jetzt die rote Ampel überfährt und wird dabei letztendlich geblitzt, dann gibt es gegebenenfalls dann eine OVI-Anzeige und so weiter und so fort. Dann kriegt er einen Anhörungsbogen und dann kann er sich dazu äußern, warum er diese rote Ampel überfahren hat und ob er es überhaupt getan hat oder nicht. Das klassische OVI-Verfahren. So, bei jedem Ermittlungsverfahren kann der Beschuldigte was sagen, danach vor Gericht auch der Angeklagte. Wir dürfen nie vergessen, das gibt es bei den Verfassungsschutzbehörden nicht. Das heißt, wenn aus Sicht der Verfassungsschutzbehörde, und das ist ja exekutive Eingriffsverwaltung, jemand im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird, nämlich eine Institution oder eine Einzelperson, gibt es ja keinen Richtervorbehalt. Es gibt auch keine Anhörung. Das heißt, anhand von Behauptungen wird dann zum Beispiel Herr Oberndorf oder wer auch immer im Verfassungsschutzbericht erwähnt oder Polizisten für Aufklärung oder wer auch immer erwähnt wird. Und dann ist ja der Schaden erstmal angerichtet. Und darauf kann sich dann die Presse auch berufen. Ja, Polizisten für Aufklärung wurde ja im Verfassungsschutzbericht bla 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 erwähnt. Da muss ja was dran sein. Was da überhaupt dran ist, ob das überhaupt stimmt, ob das politisch instrumentalisiert wurde, die Frage stellt ja niemand. Und da sieht man halt auch bei den ganzen Politikern, Aussagen bei den Talkshows, die Leute beschäftigen sich nicht mit der Struktur des Verfassungsschutzes. Also von der Rechtsgrundlage über auch die Unschärfe bei den Begrifflichkeiten, über die Instrumentalisierung, teilweise auch leider durch die Politik, aber auch die Konsequenzen. Ich sag's mal ganz platt. Die Erwähnung in einem Verfassungsschutzbericht einer Initiative oder einer Person ist fast die wirtschaftliche Hinrichtung. Also Sie können ja mal darauf achten, was passiert, wenn Sie als Freiberufler in einem Verfassungsschutzbericht auftauchen, wie sich das auf Ihre Auftragslage auswirkt. Ganz, ganz schnell. Und das Ganze ist, ohne dass jemand mit Ihnen auch nur irgendwann mal gesprochen hat. Um nur ein Beispiel zu nennen, um damit das für die Leute greifbar ist, damit man mal diese Schwierigkeit versteht. Polizisten für Aufklärung ist die ganzen letzten Jahre nicht in den Verfassungsschutzberichten erwähnt worden. So, 22, 23, 24 und so weiter. Da gibt es auch nichts, warum man uns erwähnen könnte, ob trotz alles Framings und trotz aller Bemühungen, uns zu diskreditieren. Das habe ich den Behörden mitgeteilt, da ging es noch um ein älteres Verfahren. Und dann hat mir, ist ja egal welche Behörde, zurückgeschrieben, doch Polizisten für Aufklärung wurde im Verfassungsschutzbericht des Landes von 1923 erwähnt. Da habe ich gesagt, da wurden wir gar nicht erwähnt. Wie kommen Sie darauf, dass wir erwähnt wurden? Jetzt hören Sie genau zu, sind Sie auch Rechtsanwältin. Ja, Sie wurden mittelbar erwähnt. Was ist denn jetzt eine mittelbare Erwähnung? Also ich kenne den Prüffall, den Verdachtsfall und halt gesichert extremistisch. Also Verdachtsprüfer gesichert extremistisch. Was ist denn jetzt eine mittelbare Erwähnung in einem Bericht? Weil mittlerweile auch in den Berichten über Prüffälle berichtet wird, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, auch Prüffälle kommen schon in die Berichte rein. Ja, Sie haben, und jetzt hören Sie genau zu, Sie haben auf Ihrer Homepage einer gewissen Person, also eine gewisse Person hat auf einer Demonstration in Berlin in Uniform teilgenommen und hat dabei ein Schild getragen, beim Faschismus mache ich nicht mit. So, und diese Person war ein Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen. So, diese Person wurde in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt, ob die Erwähnung rechtskonform ist, sei dahingestellt, müsste man auch prüfen. Und diese Person hat über die Beweggründe, warum sie an der Demonstration teilgenommen hat, bei YouTube ein Video hochgeladen, um die 20 Minuten, wo die Person sehr genau erklärt, warum sie daran teilgenommen hat. Dieses Video ist überhaupt nicht in irgendeiner Form angreifbar. Dieses Video hat der Verein Polizisten für Aufklärung e.V. auf seiner Homepage verlinkt. Nur den Link zu dem YouTube-Video, dass man sich das gerne anschauen sollte. Und die Argumentation einer Polizeibehörde aus Nordrhein-Westfalen war nämlich jetzt, sie werden mittelbar im Verfassungsschutzbericht erwähnt, denn diese Person wird im Verfassungsschutzbericht erwähnt und dieser Person geben sie über die Verlinkung zu seinem YouTube-Video über ihre Homepage eine Plattform. Damit werden sie indirekt im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Das kann man überhaupt gar kein mehr erklären. Das ist gar nicht mehr, rechtlich muss ich dazu gar nicht sagen, was das für ein Schwachsinn ist, entschuldigen Sie die Wortwahl. Das kann man überhaupt kein mehr erklären. Also teilweise, und das ist das, was, glaube ich, die Mehrheit der Bevölkerung noch gar nicht mitbekommen hat. Irgendwann müssen wir mal all diese Unterlagen veröffentlichen. Was hier für Disziplinarverfügungen oder was hier für Verfahrensakten über meinen Schreibtisch gehen und was da für Vorwürfe drinstehen, was da für Lügen drinstehen, was da für hanebüchenden Behauptungen drinstehen. Also letztes Mal musste ich einer Polizeibehörde schreiben, dass sie sich auf dem halben Weg zum Wahn befindet, wenn man so argumentiert. Das heißt, man kommt aus diesen Argumentationsketten selber überhaupt nicht mehr raus. Ich glaube, ich hatte bei einem der letzten Besuche hatte ich mal die sogenannte Slippery Hill Theorie erwähnt im Bereich der Politikwissenschaften, rutschiger Hügel. Wenn ein Sachverhalt so eine Fahrt aufgenommen hat und irgendwann wie eine Lawine sich daraus entwickelt, dann kann ich selber gar nicht mehr aussteigen. Und das ist das, was ich gerade versucht hatte zu erklären. Also die Behauptung und Begründung, mit dem wir uns teilweise hier als Verein beschäftigen müssen, beleidigen einfach nur den Intellekt, auch von der Wortwahl teilweise. Ich habe letztes Mal in einem Brief gelesen, da ging es um eine andere Person, da stand drin, der wird so dermaßen krass beobachtet, also in einem offiziellen Schreiben, dermaßen krass beobachtet, da habe ich nur zurückgeschrieben, dass mir die Stufe so dermaßen krass beobachtet rechtlich nicht bekannt wäre. Sollte bitte inhaltlich vortragen. Also es ist, wenn das nicht so ernst wäre, könnte man darüber teilweise wirklich nur schallend lachen. Und jetzt, um den Einstieg aufzuklären, damit das jeder auch weiß, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Also die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ein Teil der verfassungsmäßigen Ordnung. Dafür gibt es keine Legaldefinition. Sie wird auch nur an ein paar Stellen im Grundgesetz überhaupt erwähnt. Die verfassungsmäßige Ordnung mit den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leitet man durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 52, 56 und 2017 ab. Beim ersten Mal ging es um die Sozialistische Reichspartei, dann um die Kommunistische Partei Deutscher, nachher um die NPD. Und da hat man dann letztendlich einfach abgeleitet, was gehört überhaupt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, gegen die unsere Bewegung unter anderem teilweise verstoßen hätte. Und wenn man sich da mal anschaut, was zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört, kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist nämlich genau der Punkt, warum wir alle seit März 2020 aktiv sind. Zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört nämlich zum Beispiel die Würde des Menschen. Der Begriff Würde gehört dazu. Der Mensch ist Subjekt, nicht Objekt staatlichen Handels. Ist übrigens nach 2017 Bundesverfassungsgericht, wo es um die NPD geht, nochmal gestärkt worden. Also Würde ist das Kernelement der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und ich glaube, man kann uns viel vorwerfen, aber nicht, dass wir die waren, die letzten Jahre gegen die Würde des Menschen verstoßen hätten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der unter anderem drin steht, ist letztendlich eine unabhängige Justiz. Ja, was fordern wir denn die ganzen Jahre? Wir fordern eine unabhängige Justiz. Dann steht da unter anderem auch drin die Gewaltenteilung. Ja, das ist ja genau der Punkt, den wir fordern, die Gewaltenteilung. Dann steht da der Parteienpluralismus drin. Ja, warum haben wir denn unter anderem die Partei Die Basis gegründet? Parteienpluralismus. Dann steht da drin das Recht auf Ausübung einer Opposition und so weiter und so fort. Also wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, nicht nur wie die Verfassungsschutzbehörden arbeiten, sondern was überhaupt die verfassungsmäßige Ordnung und die Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind, dann wird man als mündiger Bürger ganz schnell dazu kommen, dass all diese Vorwürfe, die man teilweise gegen mich oder den Verein oder gegen viele, viele andere Menschen in der Bewegung macht, sind einfach nur hanebüchend. Es sind Projektionen des eigenen Verhaltens. Es sind Projektionen des eigenen Versagens. Ja, wir haben ganz massive Verfassungsfeinde und wir haben ganz massive Bestrebungen gegen unsere Verfassung, aber nicht von uns, sondern von einer ganz anderen Seite, auf die aber nicht geschaut wird und wo es auch keine Konsequenzen gibt. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen kurz erklären, worum es mir dabei geht.
Doch, super. Ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal über diesen Vorgang des groß angelegten terroristischen Übergriffs in Deutschland sprechen. Du beobachtest ja auch den Fall. Wir hatten darüber gesprochen von dem Prinz Reuß, der Rollator-Putsch sozusagen. Was kann man denn dazu sagen? Das ist ja auch sowas, wie es scheint, dass da doch so behördlicherseits irgendwie etwas, also man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass sich jetzt in dem Verfahren die Vorwürfe materialisieren. Ja. Oder wie ist das zu sehen? Wolfgang, du wolltest
also noch was sagen. Also ich lasse, Herr Dr. Bodak.
Ja, ich hatte zu dem eben Gesagten eigentlich eine Frage. Wenn der Verfassungsschutz sowas in seine Akten schreibt, erstmal Akteneinsicht, ist das möglich? Zweitens hat man auch die Möglichkeit, das löschen zu lassen.
Also Akteneinsicht ist grundsätzlich möglich, wenn man einen triftigen Grund nennt, warum man Akteneinsicht haben möchte. Also man kriegt keine Akteneinsicht, sondern man kann quasi nach dem Bundesverfassungsschutz oder Landesverfassungsschutzgesetz einen Antrag darauf stellen, welche Daten über eingespeichert werden, wenn man einen triftigen Grund nennen kann, zum Beispiel ein laufendes Verfahren. Wir dürfen nicht vergessen, der Verfassungsschutz ist unser Inlandsgeheimdienst. Das heißt, natürlich können die sich sehr schnell auf geheimdienstliche Regeln zurückziehen oder Quellenschutz, warum sie Sachen nicht kommunizieren. Ja, grundsätzlich geht das im Rahmen eines laufenden Verfahrens zum Beispiel oder eines Widerrufs einer waffenrechtlichen Erlaubnis, wo sich auf Erkenntnisse des sogenannten Verfassungsschutzes gestützt wird, dass man dann auch anfragt, welche Erkenntnisse liegen denn vor. Das ist möglich, wenn man trifft die Gründe dafür hat. Natürlich kann man nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen Anträge stellen, dass bestimmte Daten gelöscht werden. Ob diese Daten dann wirklich gelöscht werden und ob der Schaden, der bereits angerichtet wurde, weil etwas bereits kommuniziert wurde, irgendwann wieder gut zu machen ist, ist eine ganz andere Frage. Aber natürlich hat man durchaus rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Also ja, hat man, und ja, wenn man einen triftigen Grund hat, kann man auch bei den Landesämtern, beim Bundesamt rückfragen, welche Daten über einen gespeichert wurden.
Ja, also wenn man sich der Test, den man machen kann, ist, dass man sagt, ich möchte einen Waffenschein haben.
Man kann durchaus einen kleinen Waffenschein beantragen.
Wenn man dann abgelehnt wird, kann man sagen, ich möchte wissen, weshalb.
Das kann man zum Beispiel machen. Man könnte bei der Behörde einen kleinen Waffenschein beantragen, wenn man das vielleicht möchte. Und dann gibt es eine Regelabfrage bei ganz, ganz vielen Behörden, unter anderem beim Landesamt für Verfassungsschutz gegebenenfalls. Und dann wird der vielleicht verwehrt mit irgendeiner Begründung. Und dann kann man natürlich sagen, schauen Sie bitte, warum haben Sie das jetzt hier verwehrt? Da möchte ich ganz gerne wissen, welche Daten haben Sie über mich gespeichert? Wäre durchaus vielleicht ein gangbarer Weg. Ja. Übrigens, die Verfassungsschutzbehörden geben teilweise auch Auskunft, wenn man keinen triftigen Grund nennt, im Rahmen ihres Ermessens. Das tun die teilweise schon. Wobei man auch da immer darauf achten muss, uns liegen sehr viele Auskünfte von Landesämtern für Verfassungsschutz und vom Bundesamt vor. Es wird sehr, sehr viel mit Textbausteinen gearbeitet. Da muss man sehr genau zwischen den Zeilen lesen. Man darf halt nicht vergessen, es ist ein Inlandsgeheimdienst. Und ich meine, das ist systemimmanent bei Geheimdienst, dass die ungern sich in die Karten schauen lassen. So, dann zu der Frage von Frau Fischer gerade. Ja, natürlich beobachten wir das Verfahren. Ich bin ja nach wie vor in diesem Verfahren auch noch Zeuge, auch wenn mich bis heute noch keiner hören wollte. Und dieses Verfahren ist ein sehr schönes Beispiel. Vorweg, wie sagt man so schön, als Disclaimer, wie das so schön heißt, wenn das Staatsanwaltschaft, also aus Karlsruhe, die Generalstaatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft, mich irgendwann nochmal davon überzeugen kann, dass es wirklich ein strafrechtliches Verhalten gab, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, nach dem, was wir bisher mitbekommen haben, hat man ganz massiv mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das ist genau der Punkt, was ich vorhin auch meinte, too big to fail. Auch da muss ich etwas ausholen, wie ich das meine. Am 7. Dezember 2022 war diese sehr medienwirksame große Razzia mit über 3000 Einsatzkräften deutschlandweit. So, teilweise auch im europäischen Ausland. Wir alle haben mitbekommen, dass teilweise Pressevertreter vorher vor Ort waren als die Einsatzkräfte der Polizei. was insofern schon interessant ist, weil wenn ich zum Beispiel Spezialkräfte der Polizei hinzuziehe, tue ich das ja, weil ich mit einer bestimmten Gefährdungslage rechne und dass dann vor den Spezialeinsatzkräften der Polizei, der SE, die Presse vor Ort ist, wäre natürlich, wenn man diesem Narrativ folgt, eine sehr große Gefährdung für die Pressevertreter und für die Einsatzkräfte der Polizei, weil damit ja gegebenenfalls ihr Zugriff im Vorfeld auffliegen würde und der Täter Möglichkeiten hätte, sich vorzubereiten, wenn man dem Narrativ folgt. Dennoch ist ja bei diesem Zugriff am 7. Dezember ist ja überhaupt nichts passiert. Es ist ja kein Polizeibeamter verletzt worden, Gott sei Dank. Es wurde auch keiner der Tatverdächtigen verletzt. Wir dürfen nicht vergessen, dieser ganze Zugriff passierte in einer Zeit, wo wir eigentlich langsam mit der Aufarbeitung der sogenannten Corona-Pandemie hätten beginnen müssen und wo man bestimmte Leute natürlich hätte rehabilitieren müssen. Und jetzt könnte man natürlich rein spieltheoretisch einfach mal überlegen, gerade bei unserer Bundesministerin Frau Nancy Faeser, die ja in den ganzen letzten Jahren sehr viele spannende Ideen hatte von der Beweislastumkehr und so weiter und so fort, über die man rechtlich sehr vortreffend diskutieren kann. Und wir dürfen nicht vergessen, Frau Nancy Faeser ist Volljuristin. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass sie weiß, was sie tut. Sie ist immerhin, wie gesagt, hat Jura studiert und hat ja den Kampf gegen rechts erklärt. Und was ist denn besser in so einem Moment, als wenn man eine angebliche terroristische beziehungsweise kriminelle Vereinigung hat, die das, und man hat als Innenministerin gerade noch unseren Staat und unsere Demokratie retten können, weil man ganz kurz davor stand, dass hier alles über den Haufen geworfen wird, aufgrund dieser vermeintlichen, ja, oder der momentanen Angeklagten, die vor Gericht bei den drei Oberlandesgerichten Frankfurt, Stuttgart und München sitzen. Das heißt, natürlich entsteht ein Störgefühl, dass es vielleicht von Anfang an eine ganz große PR-Kampagne war, um von anderen Fehlern abzulenken. Dieses Gefühl könnte entstehen. So, wenn man sich dann anschaut, wie lang das Verfahren jetzt schon läuft und wenn man sich dann anschaut, wie auch die Angeklagten behandelt werden, sowohl wie die Haftbedingungen sind, als auch die Vorführung vor Gericht, kann man da ganz, ganz viele rechtliche Fragen stellen, ob das Ganze noch verhältnismäßig, ob das Ganze rechtsstaatlichen Prinzipien genügt und so weiter und so fort. Dass diese Menschen gegebenenfalls obskure Theorien verbreitet haben, das mag sein. Das mag sein, aber das Verbreiten obskurer Theorien ist nicht strafbar und auch das Verbreiten von Verschwörungstheorien ist nicht strafbar und auch für Dummheit kann man nicht bestraft werden. Also wenn man in Deutschland für Dummheit bestraft würde, dann hätten wir ganz viele Leute, die im Gefängnis sitzen müssten. Das heißt, das Ganze ist ja die Frage, die einzige Frage, die die Leute ja zu interessieren hat, ist ja, liegt da ein strafrechtlich relevantes Verhalten vor? Also stimmen die Tatvorwürfe, Bildung einer kriminellen oder Bildung einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung eines gemeingefährlichen Unternehmens gegen den Bund und so weiter und so fort. Das ist ja die einzige Frage, die wichtig ist zu klären, ist das Verhalten strafrechtlich relevant? Und bezüglich der Strafbarkeit des Verhaltens, da haben wir als Prozessbeobachter, auch wenn ich selber nicht im Prozess sitzen kann, weil ich noch auf der Zeugenliste stehe, haben wir ganz, ganz viele Fragen. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit too big to fail. Für den geneigten Bürger muss es ja schon so wirken, wenn die Staatsmacht so zugreift mit über 3000 Einsatzkräften, wenn extra ein neues Gerichtsgebäude gebaut wird, ein Hochsicherheitsbereich, wenn die Leute behandelt werden, schlimmer als die RAF-Terroristen der 80er Jahre, dann muss da ja was dran sein. Da muss ja was dran sein. Das kann ja gar nicht anders sein. Und dann ist ja interessant, dass ja gerade noch die Generalstaatsanwaltschaft hat ja gerade noch die Aufzeichnung des Verfahrens abgelehnt, weil das Verfahren angeblich keine gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Da muss man diese Begründung mal überlegen. Frau Nancy Faeser hat gesagt, wir haben in terroristische Abgründe geblickt. Wir haben gerade noch die Demokratie gerettet. Also wir standen so kurz vor der nächsten Diktatur, wenn Frau Faeser nicht zugeschlagen hätte. Und da gibt es so viele Fragen. Und wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Bisher ist das, was wirklich rechtlich in irgendeiner Form relevant wäre, kann man zusammenstampfen auf teilweise Dienstvergehen. Es wurde teilweise ein Truppenausweis rechtswidrig genutzt, um Bundeswehrkasernen sich anzuschauen. Ja, das mag ja sein. Da muss man sich dienstrechtlich drum kümmern, beamtenrechtlich drum kümmern. Aber das, was da kommuniziert wird, ist bisher zumindest rechtlich nicht überzeugend inhaltlich vorgetragen worden.
Das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, was das auch für Weiterungen hat, ja, also auch für Menschen, die jetzt sich engagiert haben. Es hat ja natürlich auch immer diese Auswirkungen, dass dann andere sich nicht mehr trauen, wenn sie sehen,
richtig,
dass jetzt Dinge, die vielleicht man noch vor kurzem als völlig im Einklang mit der Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ja, freiheitlich-demokratischen Grundordnung gesehen hat oder einfach als Wahrnehmung von verbrieften grundrechtlichen, grundgesetzlichen Rechten, ja, wenn man das ganz normal sein Demonstrationsrecht und so weiter wahrgenommen hat, dann fragen sich natürlich jetzt vielleicht auch schon zunehmend oder haben sich dann in der Zeit ja auch gefragt Menschen, ob sie das eben wagen wollen. Und das ist ja auch schon eine Pervertierung. Natürlich setzt da auch eine Schere im Kopf ein, ja, dass man dann eben denkt, oh, das ist gefährlich, da mache ich gar nicht erst mit. Und das ist ja eigentlich genau das, was man in der Demokratie halt nicht will. Man will ja theoretisch, wenn man Demokratie ernst meint, will man ja, dass die Menschen ihre Meinungen zum Ausdruck bringen und dafür auch
richtig,
gegebenenfalls wird ja auch von einer grundsätzlich wehrhaften Demokratie gesprochen, dass man sich eben auch wehrt gegen Bestrebungen, und zwar auch der Individu, also der einzelne Bürger, also nicht der Staat, der sich jetzt gegen diese Umtriebe dann möglicherweise wehrt, ob sie jetzt existieren oder nicht, sondern dass wir eben auch jeder einsteht für das Gelingen und Fortbestehen von so einem demokratischen Ansatz. Ja, und das ist natürlich auch das Perfide, was dann halt damit auch einsetzt, ja, was auch eine Schwierigkeit einfach ist.
Richtig. Und da hast du vollkommen recht. Und das ist auch genau der Punkt. Wir haben durch das Vorgehen mittlerweile der Exekutive und der Judikative, nennen wir es mal, haben wir ganz viele vorgelagerte Eingriffe in die Schutzbereiche der Grundrechte. Das kriegen wir mittlerweile mit. Also alleine, wir sehen ja, wie viele Vollstreckung Durchsuchungsbeschlüsse oder wie viele Verfahren es mittlerweile gibt wegen Meinungsdelikten. Ich sage jetzt nur mal zum Beispiel, ich zitiere der Begriff Schwachkopf oder aufgedunse Dampfnudel oder irgendwelche Briefe an Frau Schweswig, wo man sie kritisiert hat. Also wirklich Dinge, die, so wie ich damals noch Jura gelernt habe oder Recht gelernt habe, überhaupt die Tatbestände Beleidigung oder jetzt auch den 188er, die Qualifizierung des Grundtatbestands überhaupt nicht erfüllen. Wie massiv gegen diese Menschen vorgegangen wird, auch unter Missachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Und das ist alles ja mehrfach durch die Medien gegangen, übrigens auch durch die Leitmedien. Das war Ihnen vielleicht sogar teilweise zu viel, zumindest in bestimmten Bereichen. Und natürlich schüchtert das Menschen ein, wenn der normale Bürger mitbekommt, dass jemand wie Herr Habeck 800 Strafanträge stellt. Wobei er muss den Strafantrag selber stellen, aber er könnte natürlich grundsätzlich davon absehen. Oder auch Frau Strack-Zimmermann oder Frau Annalena Baerbock als Außenministerin und viele, viele andere Politiker. Und man dann wirklich wegen einem Meme mit Schwachkopf oder wegen Aussagen, wo man sagen kann, ja, da müsste man aber eigentlich drüber stehen, unabhängig davon, dass sie strafrechtlich gar nicht relevant sind. Also was wir uns die letzten Jahre alles anhören mussten, das ist ja das extreme Messen mit Doppelstandards. Also ich sage jetzt nicht nur auf der einen Seite Nazi-Schlampe, jeder weiß, wer gemeint ist, wie man so bezeichnen darf, aber man darf zum Beispiel Frau Baerbock nicht als Anna, wie auch immer, Anna-Lenchen bezeichnen. Das ist herabwürdigend. Das heißt, natürlich ist das ein Eingriff in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit, weil natürlich die Menschen irritiert sind und die Menschen bekommen das mit und überlegen, was kann ich denn überhaupt noch sagen? Was kann ich jetzt überhaupt noch sagen, ohne dass bei mir morgens um 6 Uhr die Polizei die Tür eintritt? Und wir haben ja nicht nur die Meinungsdelikte wie den 155 oder 188 StGB. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben den Bereich der Volksverhetzung, 130 Absatz 5 ist novelliert worden, das gröbliche Verharmlosen eines Angriffskrieges. Ich muss jetzt sehr genau überlegen, wenn ich auf einer Demo spreche und ich versuche geopolitisch zu erklären, wie das sich mit Ukraine-Russland entwickelt hat, also geopolitisch, geschichtlich betrachtet, politisch betrachtet, muss ich ganz schnell aufpassen, dass ich nicht im Bereich gröblich Verharmlosen eines Angriffskrieges bin, weil gröblich ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es gibt keine Legaldefinition für. Genauso haben wir den 126a, ist das, glaube ich, StGB, das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten, wo es Mick de Vries getroffen hat, der damals, ich habe mitgemacht, diesen Hashtag, diese ganzen Zitate zum Nachteil von sogenannten Impfgegnern und Corona-Leugnern gesammelt hat. Das heißt, natürlich sind das alles Dinge, wo Menschen sich dreimal überlegen, was kann ich überhaupt noch sagen bei der Demo, bei der Versammlung oder beim Interview, ohne dass mir die Polizei morgens die Tür eintritt um 6 Uhr. Und das ist eine so gefährliche Entwicklung für unser Land. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Wir erleben hier eine ganz übergriffige Staatsmacht. Wir erleben hier ein System mit einem massiven Hang zum Totalitarismus. Wir erleben hier, wir haben hier ganz viele Politiker mit zumindest einem recht fragwürdigen Demokratieverständnis. So, und das sieht man ja auch schon, um noch ein letztes Beispiel zu nennen, was auch bisher noch nicht breit diskutiert wurde, dass diese Kategorie verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates heißt. Das zeigt ja schon, welches Demokratieverständnis dahinter steckt. Denn nach Jelinek, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist die Drei-Elementen-Lehre nach Jelinek im Bereich der Politikwissenschaften. Jeder Staat hat eine Staatsmacht, das ist die Politik unter anderem, hat ein Staatsvolk, das sind wir alle, und hat ein Staatsgebiet, das sind die Grenzen, das sind die drei Elemente eines Staates. Dass also der Verfassungsschutz darauf kommt, einen neuen Phänomenbereich neben links, rechts, extremistischen Ausländern, die klassischen vier Bereiche, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates zu nennen, also quasi Regierungskritik mit Staatskritik gleichsetzt, das ist ein absolutistisches Denken, wie bei dem Sonnenkönig Louis dem 14. Das heißt, das ist sowas von gefährlich, denn wir sind der Staat. Der Staat sind wir. Und nicht die Staatsmacht ist der Staat. Es sind Volksvertreter, wie der Name ja schon sagt. Sie vertreten den Willen des Volkes. Und das haben wir jetzt gerade auch wieder gesehen. Ihr habt ja gerade auch mitbekommen, beziehungsweise Sie, dass das Bundesverfassungsgericht gestärkt wurde. Und da hat ja eine der grünen Abgeordneten das damit begründet, dass man das Verfassungsgericht vor der Diktatur der Mehrheit schützen müsste. Also allein mal diese Begriffswahl, Diktatur der Mehrheit, in einer Demokratie und zu überlegen, welches Demokratieverständnis dahinter steckt und über wie viele Begrifflichkeiten hier gar nicht mehr diskutiert wird heutzutage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja aus einer ganz linken Familie und meine Familie hat eine wirkliche Widerstandsgeschichte in der Zeit von 33 bis 45 und ich bin aufgewachsen mit einem extremst großen Misstrauen gegenüber der Staatsmacht. Ich bin aufgewachsen mit einem extremst großen Misstrauen, wenn etwas nicht verhandelbar ist oder nicht hinterfragt werden darf. Und ich bin mit einem extremst großen Misstrauen aufgewachsen, wenn in den Schutzbereich unserer Grundrechte eingegriffen wird über so lange Zeiträume. Und das, was seit März 2020 hier passiert, hätte ich mir in dieser Massivität und auch in den Nachwirkungen, die wir heute noch erleben, die wir kurz skizziert haben, gerade aufgrund der deutschen Geschichte, nicht träumen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also aus meiner Sicht haben sich nach wie vor Großteile der Gesellschaft, aber auch gerade Großteile der Staatsmacht haben sich komplett diskreditiert. Sie haben sich komplett selber abgeschafft. Sie haben sich komplett obsolet gemacht. Also für das, was sie uns immer von klein auf erzählt haben, nie wieder und so weiter und so fort. Es ist unfassbar, wie schnell man bereit war, Menschen auszugrenzen und wirtschaftlich zumindest schon mal zu vernichten.
Kann man eigentlich gar nichts hinzufügen. Sehe ich genauso, ist ein Riesenproblem. Und ist auch ganz unklar, wie da die Gesellschaft jemals Also ich denke, ohne eine ehrliche Aufarbeitung und auch ein Eingeständnis von dem, was schiefgelaufen ist, unabhängig von der dann auch, ich denke, in vielen Fällen wahrscheinlich auch zu betrachtenden strafrechtlichen Relevanz des Geschehens, wird das gar nicht gehen. Und ich glaube, deshalb ist auch die Aufgabe von uns allen, da weiter am Ball zu bleiben und eben auch nicht locker zu lassen und uns jetzt nicht einlullen zu lassen, dass es schon alles irgendwie vergangen ist und war einmalig und vielleicht haben alle ein bisschen gelernt und machen das dann beim nächsten Mal anders. Also so ein frommer Wunsch wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, wenn wir nicht eben ganz genau in den Urschleim und in die Urgründe dieses Geschehens blicken und uns den Sachen auch stellen. Genau. Und das muss auch weiter unser Anspruch sein. Ja, also deshalb ist auch, glaube ich, total wichtig, dass eben jetzt Polizisten für Aufklärung, die Blaulichtfamilie, wie auch Renate Holzeisen, viele andere, die da engagiert sind, ja, auch der Ausschuss natürlich, dass wir weiter am Ball bleiben und den Finger in der Wunde halten, weil sonst wird das, wächst die zu und da drinnen schwert's und man wird sich irgendwann wundern, was da zutage kommt, ja.
Bevor ich leider gleich los muss zu einem Termin, ist natürlich wichtig, wir haben jetzt über sehr viele Punkte gesprochen und natürlich, wir haben jetzt gerade, morgen ist die Wintersonnenwende. Das heißt, wir haben jetzt die schöne besinnliche Zeit, der vierte Advent ist, Weihnachten kommt oder aus welcher religiösen Sicht man das Ganze auch feiert, ob aus der jüdischen, christlichen, islamischen, heidnischen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine Zeit der Besinnlichkeit. Es ist eine Zeit der Selbstschau. Es ist eine Zeit, wo man auch mit der Familie Zeit verbringt, wo man sich mit seinem eigenen Verhalten auseinandersetzt. Wintersonnenwende, die Tage werden wieder länger, das Licht hat die Dunkelheit besiegt. Also wenn man das Ganze sich mal metaphorisch anschaut, wo das Ganze herkommt, auch bis zum Mithraskult bei den Persern und bei den Römern, Sol Invictus und so weiter und so fort, das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, natürlich brauchen wir einen Optimismus, eine positive Schau in die Zukunft. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich bin nach wie vor, trotz aller Herausforderungen und trotz aller Anfeindungen, trotz des ganzen Framings, bin ich zutiefst optimistisch, dass all die Arbeit, die geleistet wurde, die ganzen letzten Jahre von all den Menschen, und er war Herr Wodak ja einer auch mit der Ersten, das sage ich jetzt nicht, weil er hier mitsitzt, sondern weil das den Tatsachen entspricht, aber auch jemand wie Herr Schiffmann, aber auch nachher die Stiftung Corona-Ausschuss, ganz viele Vereine, Parteien, die gegründet wurde, also die wirkliche Zivilgesellschaft, die sich in schwersten Zeiten gegründet hat, denn Schutzbereiche von Grundrechten sind ja nicht für Sonnenschein, sie sind genau für die Zeit, wenn es schwierig wird. Die sich nicht haben kleinkriegen lassen, auch ein Herr Bakhti nicht, trotz aus der Luft gegriffener Vorwürfe, die sich nicht haben einschüchtern lassen von Framing, auch ein Herrn Pürner und wie sie alle heißen, ein Herr Kohn und ich könnte tausende von Leuten jetzt nennen. Wir haben gemeinsam so viel erreicht und ich bin mir sicher, ohne diese ganze Arbeit wäre die ganze Situation deutlich schlimmer geworden. Sie wäre deutlich mehr eskaliert. Thema auch Impfpflicht und so weiter und so fort. Und ja, es sind sehr dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Dennoch merken wir langsam eine ganz kleine Veränderung bei den persönlichen Gesprächen, bei der Berichterstattung. Es liegen alle Fakten auf dem Tisch. Also es kann sich keiner mehr aus der Verantwortung ziehen. Jeder, der will, kann alle Fakten lesen, kann sich mit all den Studien beschäftigen. Wissen ist eine Hohlpflicht. So. Wir müssen weiterarbeiten, denn das ist unser Land, das ist unsere Demokratie, das ist unser Rechtsstaat und ich weiß, ich höre schon wieder, ja, Demokratie, Rechtsstaat, ja, ich weiß, wir haben viel Luft nach oben, dennoch ist das unsere Demokratie, unser Rechtsstaat, nur der Souverän kann die Regierung zur Ordnung rufen, wir müssen uns weiter selbst ermächtigen, wir müssen weiter friedlich unsere Demokratie verteidigen, wir müssen weiter auf die Straße gehen, jeder auf seinem Posten. Und wir werden für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie nachher siegreich sein, auch wenn es vielleicht noch dauern wird und auch wenn es bis dahin noch eine lange Zeit ist. Aber aufgeben ist keine Alternative und es wird gut werden und wir werden weiter letztendlich auch dieses Licht, deswegen dieser schöne Vergleich gerade zu Weihnachten, in immer mehr Leuten entzünden. und die Dunkelheit wird immer weiter zurückgedrängt werden. Und letztendlich wird das Licht der Gerechtigkeit, das Licht der Demokratie, das Licht des Humanismus wird siegen über die Mächte der Finsternis. Man könnte jetzt Erzbischof Vigano noch zitieren, der da sehr religiöse Worte zu gefunden hat. Und deswegen das, was du gesagt hast, Viviane, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das hat doch Helmut Schmidt gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und die ganzen letzten Jahre waren ein Test für das, was kommen wird. Und die Bewegung ist stark, unsere Initiativen sind stark, die Vereine sind stark. Wir werden weiter friedlich kämpfen und wir werden nicht nachlassen, bis wir rechtsstaatlich gewonnen haben. Und ich bin optimistisch und wir werden den Weg gemeinsam weitergehen.
Sehr schön, das ist ja ein wunderbares Schlusswort.
Vielen Dank.
Die Wahrheit wird uns freimachen.
Ja, ich weiß nicht, wie ich die ganze Zeit denke, ich irgendwann, dass wir das Staatsvieh, ja, was wir sind, das in dem Stall wohnt, der jetzt total vermistet ist und total voller Mist ist. Aber wir müssen der Strom sein, der den Stall des Augias sauber wischt. Also wir müssen, wenn das kommt nicht von allein, da kommt kein Herkules, sondern wir müssen der Strom sein, der selber diesen ganzen Mist wieder rauskriegt, der das alles wieder so macht, wie es eigentlich bei uns in den Regeln steht, wie es im Grundgesetz steht. Wir haben so einen schönen Stall, wenn ich das Bild mal sagen, den wir uns eingerichtet haben, auf den wir stolz sind. Und diesen Mist, den müssen wir arbeiten, ausmisten.
Richtig.
Ist angesagt.
Und insofern kann ich aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht von Polizisten für Aufklärung und als Teil der Blaulichtfamilie einfach nur allen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit wünschen. Vorab einen guten Rutsch. Ich weiß, wir stehen vor großen Herausforderungen nach wie vor, auch geopolitisch, aber letztendlich lebt ein Staat vom mündigen Bürger und letztendlich vom Souverän. Und aufgrund dessen nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich muss mich jetzt leider verabschieden, ist nicht böse gemeint.
Nein, herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, auch alles erschöpft, was wir besprechen wollten. Und ich finde, es ist wirklich nochmal wunderbare Gedanken, auch etwas besinnlich zum Fest. Und ich glaube, da könnten die Leute jetzt etwas mehr zur Ruhe kommen, kann man sich vielleicht darüber auch nochmal ein bisschen Gedanken machen. Lars, ganz herzlichen Dank dir für deine wirklich aufopfernde Arbeit und auch für die gute und spannende Darstellung hier, für die vielen wichtigen Gedanken. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Dir auch schöne Weihnachten.
Vielen Dank für die Klarheit und das Licht.
Danke sehr. Und Herr Dr. Wodak und Viviane, noch einen schönen Abend.
Gleichfalls.
Danke. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tja, Wolfgang, der Stall, den wir ausmisten müssen, wenn wir uns nochmal die Ameisen so vorstellen, was die doch bewegen können, so ein Ameisenhaufen. Ein nicht zu kontrollierender, ja, der kann ja auch, was die da alles so anschleppen und was die da bauen zusammen. Ich glaube, also wir sind ja keine Ameisen, aber ich finde, das ist trotzdem so, im Zusammenwirken geht dann doch ganz schön viel.
Ja, alle Bilder sind irgendwie falsch, das ist mir schon klar. Aber wir haben jedenfalls viel zu tun und können nicht aufhören damit, weißt du? Und auch wenn die Aufgabe manchmal sehr, sehr, sehr groß aussieht und man denkt, ach Gott, was. Da sind die Leute, die den Mist gemacht haben und die das sich alles ausgedacht haben. Die haben ja auch viele Jahre gebraucht, um sich das alles auszudenken und haben uns dann damit überrascht. Aber wenn wir jetzt sehen, dass diese Leute schon wieder uns Angst machen mit irgendwelchen neuen Viren, die da irgendwo in Kalifornien jetzt sogar schon zum Ausnahmezustand geführt haben sollen. Das ist ja die vierte oder die fünfte Vogelgrippe, mit der man uns jetzt droht. Also dies ist irgendwie, wirkt das alles mit der Zeit, es ist auch lächerlich. Es ist irgendwie, kann man nicht mehr ernst nehmen. Also da scheint auf der Seite, die uns Angst machen wollen, scheinen die Ideen auch so langsam einzuschlafen. Scheint, das kommt immer wieder das Gleiche. Und das macht mich so ein bisschen hoffen, dass Menschen endlich merken, dass sie keine Angst haben müssen. Nicht, die müssen nur Angst haben vor der eigenen Blindheit. Und wir können selbstbewusst uns freuen darauf, dass die Tage jetzt wieder länger werden und dass mehr Licht kommt. Deshalb schließe ich mich dem an und sage auch, frohe Festtage.
Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Wir lassen uns auch auf keinen Fall unterkriegen. Wir machen weiter. Wir haben ganz viel zu tun. Ich denke also, der Ausschuss, wir haben ja heute auch dieses Thema gewählt oder beziehungsweise dass wir haben das gemacht, dass wir auch hier mit Menschen gesprochen haben, mit denen wir schon mal gesprochen haben, weil ich finde das eben sehr interessant, wie sich jetzt auch die Dinge, auch historisch wertvoll, wie sich die Dinge eben entwickeln, was man sieht, was jetzt mit irgendwie zu einem guten oder auch nicht so guten Ende gekommen ist, wie auch neue Chancen entstanden sind, wie zum Beispiel eben auch dadurch, dass die wirklich grandiose Renate Holzeisen da im Südtiroler Landtag ist, was sich da für Möglichkeiten ergeben. Wir haben ja bei uns auch in Kreistagen Leute, die jetzt kritische Fragen stellen. Also da ist unheimlich viel los und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir dranbleiben und die ganzen Dinge zueinander tragen. Ja, und wenn ich mir was wünschen darf zu Weihnachten, dann wünsche ich mir, dass Sie uns weiter unterstützen, sodass wir unsere Arbeit auch machen können. Und in diesem Sinne, schönes, also jetzt nicht nur einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende, sondern eben auch geruhsame, besinnliche Festtage. Und wer weiß, vielleicht kommt es da bei Ihnen ja auch zu Gesprächen mit vielleicht Leuten, mit denen Sie schon lange nichts mehr zu tun gehabt haben. Vielleicht tritt da ja eine gewisse Aufweichung der Fronten ein, das wäre zu wünschen. Und dann auch einen guten Rutsch, wobei wir sehen uns ja wahrscheinlich nächste Woche nochmal, bevor es dann eben ins neue Jahr geht und hoffentlich dann das neue Licht ganz besonders zu strahlen anfängt. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.
Tschüss.